Okay, also fangen wir an. Ich möchte ein paar Sachen vorausschicken. Ich bin, wie angekündigt, von der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Es gibt an der Tür ein paar Exemplare zum Anschauen und auch kaufen, wenn sich jemand für interessiert. Kostenlos sogar, also bitte. Normalerweise befassen wir uns mit anderen Themen als mit den Wissenschaften, die an der Universität betrieben werden. Unser Stoff ist der Kapitalismus und wie er funktioniert, seine Krise, die Konstruktion dieser Europäischen Union und die inneren Kämpfe derselben, die äußere Behauptung der Europäischen Union überhaupt, das gewaltsame Auftreten unseres Staats und unserer Staaten, der Staaten des Westens in der ganzen Welt, der Weltordnung, die sie errichten, das innere Leben, die Lebensverhältnisse, die Existenzbedingungen und die Moral der Menschen, solche Fragen. Das alles würde von der Universität als, das mag ehrenwert sein, in der Regel, wenn sie das gar nicht konzidieren, aber das könnte es ja wohl auch mal geben, das mag ehrenwert sein, aber sowas ist eben Politik und nicht Wissenschaft. Die Uni beansprucht, was sie macht, das ist Wissenschaft. Das ist rationaler, vorsichtiger, unparteiischer Umgang mit den Themen und Gegenständen und Fragen unserer Zeit. Wenn ich jetzt an die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften denke. Was wir machen, Gegenstandpunkt, das wäre vielleicht gut gemeint, vielleicht auch halbwegs informiert, aber jedenfalls, das ist Politik. Sie würden sagen, unseres ist Ideologie, ihres ist Wissenschaft. Und aus diesem Grund ist es nicht unbedeutend, dass man sich ab und zu, also dass wir uns ab und zu dem, was an der Uni getrieben wird, widmen, um einen Beweis anzutreten, nämlich wenn überhaupt, dann verhält sich's umgekehrt. Was wir machen, ist Wissenschaft und was die machen, ist Ideologie. Das klingt frech, klingt anspruchsvoll, aber dafür will ich jetzt ein bisschen was liefern. Am Fall Philosophie, einem der Fächer, die vielleicht gar nicht so furchtbar viel studiert werden, aber die jedenfalls, was das Selbstverständnis der Universität betrifft, nach wie vor bedeutend sind. Das war das Erste, was ich vorausschicken wollte. Das Zweite, was ich vorausschicken wollte, ist, ich mache hier einen Versuch. Ein Versuch, natürlich mit von mir rausgesuchten Zitaten, die Denkweise dieses Fachs zu charakterisieren. Jetzt wird der eine oder andere, der das Fach studiert, sagen, so habe ich es gar nicht erlebt. Meine sind nicht so schlecht wie diese hier. Ja, das wird ganz bestimmt der Fall sein und da muss man sich auch mit auseinandersetzen. Also ich bitte dann auch im Verlauf, vielleicht nicht ganz gleich am Anfang, aber irgendwann, dann auch den Einwand einzubringen, wie man selbst, wenn man meint, das Fach wird gar nicht getroffen, vielleicht meint der eine oder andere, das Fach wird auf eine billige Weise karikiert, die entsprechenden Einwände einzubringen und wir prüfen, ob das, was man da selber erlebt hat, wirklich so anders ist wie das. Von mir aus ist klar, ich suche jetzt was raus, was den Gedanken, den ich zeigen will, möglichst einfach und klar charakterisiert. Und, ja, und das, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich schon der Einstieg in das erste Zitat, denn es gehört sozusagen zum Fach, dass das Fach sich dagegen wehrt, mit irgendeiner bestimmten Denkart identifiziert zu werden. Es gehört richtig zum Philosophen zu sagen, was Philosophie sei, das könne man eigentlich gar nicht richtig sagen. Adorno hat gesagt, lässt sich nicht definieren, der hat sogar behauptet, man könnte seine Philosophie nicht mal referieren. Ja, da hätte man ja zu tun, müsste man seine 800 Seiten einfach immer hersagen, wenn man ihn weitersagen will. Ganz so ist es nicht. Und ganz so ist es eben auch tatsächlich in der Wirklichkeit des Fachs nicht. Denn eins ist eigentlich jedem klar. Auch Philosophen erkennen einander. Sie wissen schon, dass ein Pfarrer was anders ist als ein Philosoph. Aber auch, dass ein Naturwissenschaftler und auch ein Soziologe was anders ist als ein Philosoph. Irgendwie, selbst wenn sie es nicht definiert haben wollen, irgendwie gibt es da eine Identität in der Denkweise. Und man weigert sich vielleicht, die Identität aussprechen zu lassen, aber vorhanden ist sie. Denn sonst, wie gesagt, wüssten die ja überhaupt nicht mehr, wo die Grenzen ihres Fachs sind und könnten selbst nicht unterscheiden zwischen dem, was ein Fall von Philosophie und dem, was ein Fall von ganz was anderem ist. Also fangen wir an, steigen wir gleich ein. Der erste Abschnitt heißt, ja, wie Philosophen die Philosophie vorstellen. Staunen, Wahrheitspathos und Wissenschaftsverachtung. Kritisches Hinterfragen des Selbstverständlichen. Also erstmal der Einstieg in diese Definition der Philosophie. Und da kommt, was ich jetzt gerade schon ohne zu zitieren angekündigt habe, es kommt erstmal eine Verweigerung. Was Philosophie ist, wird wohl nicht definiert werden können, solange Philosophie lebendig ist. Die Frage nach dem Wesen der Philosophie ist selbst in die philosophische Reflexion einbezogen und von ihr nicht zu trennen. Ja, das haben wir jetzt dieses, ja. Was Philosophie ist, ist selber Gegenstand der Philosophie, eine philosophische Frage und eigentlich einer wirklichen Antwort nicht zugänglich. Unbeschadet dieser Sachlage, und da wird er pragmatisch, der Günter Patzig, der in den 70er Jahren ein ganz bedeutender Mann gewesen ist. Unbeschadet dieser Sachlage wird jeder, der in diesem Felde tätig werden will, ohne eine Gebrauchsdefinition von Philosophie nicht auskommen können. Eine solche Gebrauchsdefinition, die vielleicht einer heute unter Philosophen einigermaßen verbreiteten Auffassung entsprechen würde, könnte folgendermaßen formuliert werden. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit, genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Also das sind schöne Weisen, die Sache vorzustellen. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Philosophen stehen auf dem Standpunkt, sie lassen nichts als selbstverständlich durchgehen. Und da merkt man schon, er drückt richtig aus, in jeder anderen als der philosophischen Einstellung, er drückt aus, das ist eine Einstellungsfrage. Ernst nehmen, das ist ein Vorurteil. Das ist eine vorweg festgelegte Haltung. Man möchte ihm eigentlich antworten, entweder das, was du nicht für selbstverständlich nimmst, ist nicht selbstverständlich, dann sollten es die anderen besser auch nicht für selbstverständlich halten und nicht nur die Philosophen. Oder umgekehrt, das, was du nicht für selbstverständlich, du in der, als Fachvertreter nicht für selbstverständlich nehmen willst, ist im Rest der Welt und für die Menschen, die mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, selbstverständlich und zu Recht, sagen wir mal der Tod oder der Umstand, dass der Mensch essen muss. Das sollte auch ein Philosoph besser nicht für nicht selbstverständlich halten. Kurzum, der ganze Standpunkt des Pathos, wir lassen nichts einfach durchgehen, kündigt sich an als nicht in der Sache begründete Zurückweisung einer Selbstverständlichkeit. Die wäre ja okay. Sagen wir mal, die Menschen in dieser Welt nehmen den Umstand, dass man ohne Geld nicht leben kann, für selbstverständlich. So selbstverständlich müsste das aber gar nicht sein. Das ist halt bei uns hier selbstverständlich. Könnte man ja sagen. Und es ist ja auch gut, Sachen, die selbstverständlich nicht genommen zu werden verdienen, aber in der Praxis des Alltags als selbstverständlich genommen werden, denen die Selbstverständlichkeit zu nehmen, das ist ja ein richtiges Projekt. Aber das hängt alles an dem Urteil über, wie selbstverständlich ist die Sache eigentlich oder nicht. Unabhängig von dem Urteil ist es eine Einstellung, wo Philosophen sagen, Wir sind kritisch. Und zwar nicht, weil die Sache Kritik verdient, sondern weil wir kritisch sind. Und die anderen sind unkritisch. Nicht, weil unkritisch zu sein richtig ist, sondern weil das halt die anderen sind. Und das Zweite, da komme ich dann später noch drauf. Was fragt er dann eigentlich bei dem, was er nicht für selbstverständlich nehmen will? Er fragt nach der Bedingung der Möglichkeit dessen. Und was ist denn das für eine Frage? Die Bedingung der Möglichkeit. In der Philosophie ein Topos seit Kant. Immer fragt man nach der Bedingung der Möglichkeit. Nach was fragt man eigentlich? Nach der anderen Sache, nach dem anderen Umstand, der das in der Welt sein können, der Sache, die in Rede steht, ermöglicht. Wichtig ist dabei, die Frage geht auf, wovon hängt ab, dass es das geben kann? Man führt die Sache auf eine Voraussetzung, auf eine Bedingung zurück und sagt dann, die Bedingung ermöglicht das andere. Dann, nach dem Muster, dann weiß ich, was ich wissen will. Aha, sie ist ermöglicht durch anderes. Sehr merkwürdige Art, was will man da eigentlich wissen? Meine Antwort war schon gegeben unter der Hand. Man will nicht die Eigenart der Sache, sondern das in der Welt sein können der Sache. Dass es das gibt, dass es das geben kann, will man wissen. Komme ich aber erst weiter unten drauf, welches Gewicht dieser Gedanke hat. Nehmen wir das zweite Zitat her. Ein anderer, nicht so bekannter Autor, hat halt auch in einem Buch, Was ist Philosophie, seine Auskunft gegeben. Andererseits kann man zweifellos behaupten, dass am Ursprung jeder philosophischen Suche immer ein Erstaunen steht. Eine gewisse Art, etwas nicht endgültig hinzunehmen, etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten. Da haben wir wieder dasselbe wie oben. Braucht man also nicht mehr extra kommentieren. Es ist die Stellung, etwas als nicht endgültig hinzunehmen, als etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten, wie gehabt. Das ist wahrscheinlich so einleuchtend, dass man gar nicht näher darauf eingehen muss. Was aber vielleicht weniger klar ist, ist, dass diese Infragestellung unveränderlich auf eine später aufzudeckende Wahrheit gerichtet ist. Die Worte eine Wahrheit sind im Übrigen nicht so exakt, wie sie sein sollten. Fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden können, gehören dem Bereich der Wissenschaft und nicht der Philosophie an. Es ist vielmehr die Wahrheit, um die es sich immer handelt. Aber von dem Augenblick an, da die Reflexion ein bestimmtes Niveau erreicht hat, erstreckt sich die Infragestellung auch auf die Wahrheit selbst. Das hat zur Folge, dass man sich fragen muss, was das Wort selbst bedeutet und gleichzeitig, welches die Bedingungen, haben wir wieder, die Bedingungen und Grenzen sind, innerhalb derer das Verlangen nach Wahrheit vielleicht erfüllt werden kann. Also auch hier der Einstieg in die Philosophie ist, wir sind kritisch. Wir nehmen nichts hin. Wir lassen nichts einfach durchgehen als gegeben, weil es gibt. Und das ist immer alles sehr doppeldeutig, weil einerseits tut es ja jede Wissenschaft, die sagt, ich will wissen, worum es bei der Sache geht, die ich vor mir habe. Da lässt man auch, dass es dann nun mal als feste Objektivität vor mir steht, nicht als das letzte Wort gelten, sondern man will dessen Gesetze wissen, man will dessen Ursachen wissen. In der Weise ist jede Erklärung ein sich ja mit dem puren Gegebensein von irgendwas nicht abfinden. Andererseits ist der Standpunkt, ich lasse es nicht als selbstverständlich gelten, eben eine Frage, die überhaupt bloß inhaltlich zu beantworten ist. Ist es selbstverständlich oder nicht? Also das Erstaunen ist jetzt der Einstieg. Ja, schau an. Wer Philosophie studiert, kennt es ja. Die alten Griechen, das Wundern, das sich wundern, das ist der Anfang der Philosophie. Naja, gut, kann man es harmlos nehmen, sagt man, es ist ein Wissen wollen. Nimmt man es anders, ist es schon, ja, sich über das Wunderbare wundern. Aber gut. Dann kommt er zu dem Schluss, ja, das Wundern. Das Wundern ist der Anfang, aber wo will es hin? Zu einer Wahrheit. Und jetzt erklärt er uns, zu welcher Wahrheit die Philosophen wollen. Sagt er, fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden können, gehören dem Bereich der Wissenschaft und nicht der Philosophie an. Es ist vielmehr die Wahrheit, um die es immer geht und so weiter. Man hat den Eindruck, der Mensch hat vergessen, was Wahrheit überhaupt für ein Wort ist. Wahrheit ist, wenn es überhaupt halbwegs was Sinnvolles ist, die Qualifikation einer Theorie. Mit dem Wort Wahrheit qualifiziert man eine Erklärung und sagt, eine richtige Erklärung ist wahr. Die ist per se fragmentarisch in dem Sinn, dass sie sich halt immer auf den Gegenstand bezieht, auf den die Theorie sich bezieht. Ich kann sagen, ich habe eine wahre Einsicht in die Natur, in die chemische Zusammensetzung des Wassers. Ich habe eine wahre Einsicht in Zwecke und Ursachen des Ersten Weltkriegs. Aber wenn man an das denkt, was Wahrheit überhaupt meint, dann ist das Argument, Wahrheiten interessieren mich nicht, die Wahrheit interessiert mich. Von vornherein Unsinn. Was soll denn das sein, die Wahrheit? Das Wahre über alles. Also kurzum, da ist man eigentlich sind dies, die genau den Popanz aufblasen, den sie dann abstechen. Sie sind die, die sagen, wir suchen nach der absoluten Wahrheit. Nach dem Weltschlüssel, wo man mit einem Gedanken alles erklärt hat. Das weltanschauliche Grundmuster, das man über alles stülpen kann. Und kaum sagen sie, ja, das ist aber so leicht nicht zu haben. Ja, und mit diesem Muster, sie blasen erstmal Theorie zu der Wahrheit auf und nicht zu irgendeiner bestimmten richtigen Einsicht über eine bestimmte Sache. Um dann alle diejenigen, die sagen, ich habe eine richtige Einsicht über eine bestimmte Sache, ich kann sie dir erklären, denen zu sagen, du suchst die absolute Wahrheit, wir haben herausgefunden, das geht gar nicht. Sie haben erstmal Wahrheit zu was Absoluten, nämlich von dem Stoff, von dem Gegenstand, der erklärt wird, unabhängigen, quasi Weltschlüssel aufgeblasen, um dazu zu sagen, ja, die Reflexion kommt aber dahinter, dass das nicht jedenfalls nicht so leicht zu haben ist. Jetzt kommt dann, kaum bist du bei der absoluten Wahrheit, sagst du, unter welcher Bedingung ist das zu haben? Und dann merkt man natürlich, die Bedingung ist schwer erfüllt. Und wer bei Bedingungen ist, ist sofort bei Grenzen. Denn wenn ich sage, von welcher Bedingung hängt die Wahrheit ab, habe ich immer schon ja, und im Rahmen der Bedingung hat sie dann vielleicht Geltung. Aber damit habe ich ja auch schon gesagt, wo die Bedingung nicht gegeben ist, kann Wahrheit, kann richtige Einsicht, kann der Anspruch auf Geltung nicht erhoben werden. Also der Einstieg, in drei kleinen Schritten, ja, der Einstieg ist, wir lassen nichts gelten, wir sind kritisch. Wir suchen die Wahrheit. Kaum gesagt, die Wahrheit ist nicht zu haben. Unsere Kritik bezieht sich vor allen Dingen auf die Wahrheit selber. Wahres ist nicht zu haben, allenfalls bedingtes Wahres. Und dann wissen wir die Grenzen, innerhalb derer das Verlangen nach Wahrheit vielleicht erfüllt werden kann. Der dritte ist der Max Horkheimer hier, der nur für eine einzige Botschaft in den Reigen der Zitate da aufgenommen worden ist, weil er auch, und darin ist er gemeinsam mit den ersten beiden, weil er auch die negative, kritische Seite des philosophischen Denkens betont. Die wahre gesellschaftliche Funktion der Philosophie, sagt er, liegt in der Kritik des Bestehenden. Und auch da merkt man wieder, man fällt leicht rein auf solche Sätze. Man weiß, Horkheimer ist ein kritischer Philosoph, Frankfurter Schule, die haben den Kapitalismus, die haben den Faschismus kritisiert. Im Stehen, und das ist eine Falle, ergänzt man das schlechte Bestehende. Den bestehenden Kapitalismus, die bestehende Unterdrückung, die bestehende Ausbeutung, was weiß ich, irgendwas. Man ergänzt ein Gehalt, aber den hat er gar nicht gesagt. Er sagt, die Aufgabe der Philosophie ist die Kritik des Bestehenden. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es besteht. Ja, wichtig, man muss sich erstmal hüten, was zu ergänzen und zu sagen, ich verstehe schon richtig. Du meinst die Scheiße, die es hier gibt. Nein, der versteht erstmal, die Aufgabe der Philosophie ist, das Bestehende zu kritisieren, und zwar als Bestehendes. Sich abzusetzen von der Objektivität. Sie nicht gelten lassen. Aber nicht, weil an ihr was Schlechtes ist, sondern weil dieses, dass sie nun mal besteht, das Schlechte ist. Also merkt man, das ist ein Absprung in Metaphysik, das ist ein Absprung in eine ganz andere Welt. Die Kritik des Bestehenden. Ja, man möchte wieder, aber würde ich mich jetzt wiederholen. Wiederhole ich mich natürlich. Man möchte auch da wieder sagen, guter Mann, unterscheid mal, was eine Kritik verdient und was nicht. Ein gutes Essen ist auch was Bestehendes, aber das muss man nicht kritisieren. Natürlich, was Schlechtes muss man kritisieren, aber was Gutes muss man nicht kritisieren. Aber zu sagen, ich kritisiere das Bestehende, da bin ich ganz woanders. Bin ich jetzt auf einmal, ich lasse, was es gibt, nicht gelten. Ich habe ein negatives Verhältnis zur Faktizität. Halten wir das mal fest. Und halten wir es fest als der Einstieg der Philosophie, und die Philosophie gilt als das kritische Denken schlechthin. Der Einstieg ist, philosophisches Denken ist kritisch. Nicht gelten lassen. Ja, Philosophen verstehen sich grundsätzlich als Antipositivisten. Positivisten sind die quasi das Positive gelten lassen. Und Philosophen sind welche, die lassen das nicht gelten. Aber welcher Art ist jetzt dieses kritische Denken? Bisher haben wir bloß einen Gehalt, nämlich das kritische Denken ist ein bisschen undifferenziert. Es kritisiert alles und jedes, im Ausgangspunkt jedenfalls, ohne und noch ehe man sich mit der Frage befasst hat, ob das überhaupt Kritik verdient. Jetzt möchte ich in dem zweiten Abschnitt die Art der Kritik oder die Art der Befragung erläutern, die in der Philosophie gegenüber den Objekten, die sie sich vornimmt, gepflegt wird. Da ist das Wort, ich habe das als Stichwort in der ersten Kolumne da noch, da ist das Wort und die Formel kritisches Hinterfragen eigentlich eine sehr schöne Weise, das auszudrücken. Ja, man kennt es aus Diskussionen und man kann ja den Leuten nicht die Wörter verbieten, das kann man auch ruhig sagen, das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn sich einer meldet und sagt, das muss ich mal kritisch hinterfragen. Ja, und so wird ja diskutiert. Ich muss das mal kritisch hinterfragen. Oder ich muss das mal hinterfragen. Was treibt der eigentlich? Hinterfragen, ja. Es geht um das Hinter. Wo will der eigentlich hin, wer so fragt? Das ist ein Zurückfragen hinter das Gegebene. Hinter, meinetwegen, hinter das Argument, das ein anderer sagt. Es ist ganz was anderes, wenn ich sage, ich habe hier ein Argument gehört, das leuchtet mir nicht ein, weil hier wird ein Zusammenhang gemacht, ich weiß gar nicht, wie du von A nach B kommst. Ja, da bestreite ich ein Argument. Das hinterfrage ich in dem Sinn nicht. Ich bestreite es halt. Hinterfragen hat immer die Seite des, wie kommst du darauf, das zu sagen? Ich frage den anderen nach der Voraussetzung seiner Stellung, seiner Botschaft, seiner Meinung. Und da bin ich ganz woanders. Da frage ich nicht mehr nach der Richtigkeit des Arguments, sondern auf was gründest du dein Argument? Wo kommst du her mit deinem Argument? Und das machen die eigentlich, das sind jetzt die Heidegger-Zitate einschlägig dafür, das machen die in einer richtig fundamentalen Weise und beugen damit eine Schwäche der logischen Kategorie Grund aus. Wenn man nach dem Grund fragt, muss man ja gelten lassen, das hat was von, da möchte man die Notwendigkeit von was wissen. Ja, warum ist die Banane krumm? Naja, da will man dann wissen, warum das so ist. Den Grund. Jetzt hat die logische Kategorie Grund, die nach einer Notwendigkeit fragt, die hat eine Schwäche. Und die Schwäche ist eigentlich das Existenzmedium der Metaphysik. Und das ist eigentlich das Muster des Hinterfragens. Nämlich, man fragt warum, will einen Grund hören, kriegt mit dem Grund natürlich was total Relatives. Man fragt ja von der Sache wegwärts. Also ich habe den Kapitalismus vor mir. Ich habe immer den Kapitalismus vor mir. Ich habe den Kapitalismus vor mir. Ich frage nicht, und das sollte man, was ist das? Worum geht's da? Was wird da gespielt? Das wäre meine Frage. Die Franzosen haben da eine gute Version dafür. Das heißt da, qu'est-ce que c'est le Literatur, qu'est-ce que c'est le Marxisme und so weiter. Sartre hat da mehrere Bücher geschrieben mit solchen Fragen. Was ist das? Die Identität der Sache ermitteln. Das ist eine wissenschaftlich vernünftige Fragestellung. Fragen, warum gibt es das? Fragt wo ganz anders hin. Nämlich fragt weg von der Sache nach der Voraussetzung von ihr. Fragt eigentlich nach einer anderen Sache, die Ursache davon sein soll. Die Ursache davon, ja, meinetwegen ist, da kümmere ich mich jetzt mal gar nicht drum. Nur, was kriege ich als Antwort? Ich kriege als Antwort eine ganz relative Notwendigkeit. Die hat den Gehalt, naja, wenn Wolken am Himmel sind und die Temperatur fällt, dann regnet es. Warum regnet es, wenn eine andere Voraussetzung erfüllt ist und eine dritte auch noch und die beiden zusammenkommen? In der Fassung habe ich jetzt eine relative Notwendigkeit und in der Naturwissenschaft geht es völlig in Ordnung. Das ist die Antwort, warum es regnet. Nur, die Philosophen, jetzt im engeren Sinn, die metaphysische Frage, die auf Notwendigkeit zielt, gibt sich mit einer relativen Notwendigkeit, die sie mit der Frage nach dem Grund beansprucht oder herausfordert, gibt sich mit einer relativen Notwendigkeit gar nicht zufrieden. Deswegen läuft es da, wie bei den kleinen Kindern, wenn sie mal gelernt haben, dass man mit Warum die Eltern zu einer quasi Rationalität terrorisieren kann. Man fragt einfach sofort wieder. Die Antwort, wissenschaftlich gesehen, ist fertig mit meinem Regen da. Wenn ich natürlich die absolute Notwendigkeit, warum regnet es am 01.01.2014 um 13 Uhr in Frankfurt Mitte, wenn ich eine absolute Notwendigkeit dafür wissen will, dann ist die Relative, die mir die Naturwissenschaftler sagen kann, immer zu wenig. Dann kommt drauf, ja und warum sind die Wolken gerade da gewesen? Ja, da muss man natürlich weiter ausgreifen in die Meteorologie. Und das macht man 3-4 Mal und 0, nix ist man aus der Welt draußen. 0, nix ist man bei, warum gibt es überhaupt irgendetwas und nicht nichts. Und Heidegger-Formulierung, ja, also das habe nicht ich erfunden, den Satz. Ist auch ganz klar, wenn ich die Notwendigkeit von was wissen will und immer bloß die relative Notwendigkeit geboten kriege, ist auch in der Philosophie ganz geläufig, dann gibt es unvermeidlicherweise den infiniten Regress. Von einer Bedingung geht man zur nächsten zurück. Und von der nächsten zur nächsten wird natürlich immer allgemeiner und abstrakter und am Schluss ist man immer aus der Welt draußen. Deswegen hat der Hegel halt zu Recht gesagt, man soll sich nicht um den Grund kümmern. Gründe, sagt er, gibt es viele in unserer reflexionsreichen Zeit, Gründe findet jeder. Man muss sich um den Begriff einer Sache kümmern, nicht um Gründe. Um was ihre Identität ist und was deswegen ihre Ausprägungen notwendig macht. Das ist aber was anderes, und da wären wir jetzt hier wieder mit meinem ersten Bedingung der Möglichkeit Formulierung, Das ist aber was anderes als die Notwendigkeit des Gegenstands im Sinne einer Weltzeituhr zu wissen. Der muss da sein. Notwendigkeit wissenschaftlich gesehen ist eine innere Sache. Das ist das Verhältnis vom herrschenden Zweck zu seinen Ausprägungen. Das beantwortet Fragen wie, warum gehört zum modernen Staat ein Finanzamt und eine Zentralbank und eine Feuerwehr und Militär? Ja, das will beantwortet sein. Zu erläutern, was der Kapitalismus ist und was alles zu ihm gehört, ist eine ganz andere Frage, als zu sagen, warum gibt es Kapitalismus? Letzteres ist die Frage nach der notwendigen in der Welt sein dieser Sache. Und da ist zu sagen dazu, vielleicht ist das gar nicht so furchtbar notwendig. Seine innere Notwendigkeit, warum gibt es unter kapitalistischen Bedingungen immer Arbeitslosigkeit, sagen wir mal. Ja, das ist eine innere Notwendigkeit, aber das ist keine absolute Notwendigkeit dieser Sache. Philosophen wollen gerne die absolute Notwendigkeit einer Sache wissen, wenn sie hinterfragen. Sie fragen nach den Bedingungen des in der Weltseins dieser Sache. Und da hat der Heidegger einfach klassische Formulierungen vorgelegt, die einfach nicht zu überbieten sind. Da sind wir jetzt in dem zweiten drin, da sagt er, Metaphysik ist das Hinausfragen über das Seiende. Und das passt sehr schön zu allem, was ich bisher gesagt habe. Wenn ich nach der Bedingung der Möglichkeit, nach der Voraussetzung einer Sache frage, frage ich immer von ihr weg. Naja, und das mache ich ein paar Schritte lang und dann bin ich aus der Welt draußen. Hinausfragen über das Seiende. Um es, ja wozu? Was weiß ich dann eigentlich? Um es als Ganzes für das Begreifen zurückzuerhalten. Was habe ich eigentlich, wenn ich weiß, okay, ich habe den Ersten Weltkrieg oder den Zweiten meinetwegen genommen und will seine Notwendigkeit, da hinten im Eck gibt es noch einen Sitzplatz, für die, die gern stehen. Was weiß ich eigentlich von einer Sache, wenn ich nicht den Inhalt, worum es bei ihr geht, zum Ziel meiner Erforschung mache, sondern die Notwendigkeit ihres Daseins? Wenn ich mir also, ja, die Sache muss es geben, vergegenwärtige, was weiß ich dann eigentlich? Nichts außer, da lässt sich machen nichts. Nichts außer, das ist etwas, mit dem man sich abfinden muss. Die andere Seite, das ist dann aber auch etwas, weil es notwendig ist, mit dem man sich abfinden kann. Dieses Denken zielt auf, das ist auch eine alte Geschichte bekannt, zielt auf Versöhnung mit dem nun mal Gegebenen. Und dazu gehört im Einstieg das nicht gelten lassen, um im Ausstieg dahin zu kommen, dass man sich dessen vergegenwärtigt hat, dass das nun mal die gegebene Welt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, oder in der Philosophie selber gibt es einen ewigen Streit zwischen, soll man eigentlich das Kritische des Einstiegs oder das Versöhnende der Leistung betonen. Und die Frankfurter Philosophen sind richtig welche, die sagen, der Einstieg ist richtig, der Ausstieg ist verkehrt. Ist aber Blödsinn, weil der Einstieg ist bloß der Einstieg zu dem Ausstieg. Nehmen wir mal weiter, wie der Heidegger da argumentiert, um die Art des Denkens noch sich schöner klar zu machen. Womit befasst sich Philosophie? Sagt er, dass Philosophie auf das Universale der Welt und das Letzte des Daseins, das Woher, das Wohin und das Wozu von Welt und Leben abzielt, in der Weise der theoretischen Welterkenntnis unterscheidet sie von den Einzelwissenschaften, die immer nur einen bestimmten Bezirk der Welt und des Daseins betrachten. Also worauf zielt die Philosophie? Auf das Universale der Welt. Jetzt muss man mal denken, was ist denn die Welt überhaupt? Die Welt ist, was kann man über die Welt sagen? Sie ist alles. Alles, was möglicherweise Gegenstand werden könnte, gehört zur Welt. Gegenstand der Betrachtung, Gegenstand des Interesses werden könnte, gehört zur Welt. Über die Welt, über alles, lässt sich überhaupt nichts anders sagen, als es ist alles und schließt nichts von sich aus. Zu dieser Sache gibt es überhaupt keine Erkenntnis mehr. die ist fertig mit der Bestimmung. Alles, was sich über die Welt, wie es gibt, sagen lässt, spielt sich innerhalb der Welt ab. Ich kann natürlich sagen, der jetzige Zustand des Kosmos, ja, ist Produkt der Geschichte des Kosmos. Aber da ist, beides ist Welt. Eines ist halt, weiß ich, 2 Milliarden Jahre her, das andere ist gerade jetzt. Aber beides ist die Welt. Ich kann innerhalb der Welt alles Mögliche charakterisieren, aber ich kann nicht die Welt charakterisieren. Und jetzt reicht ihm das noch nicht mal, jetzt sagt er nicht mal, er will die Welt charakterisieren, sondern davon will er noch das Universale sagen. Also davon nochmal das Allgemeine. Und da merkt man, wer so argumentiert, ist von Anfang an, und zwar wegen der Frage, furchtbar nah bei der Religion. Weil er eigentlich, wenn er die Welt als Ganze thematisieren will, tut er ja schon so, wie wenn er wieder liebe Gott vor ihr, außerhalb von ihr stünd. Und das machen die nächsten Formulierungen umso mehr deutlich. Lassen wir mal mit das Letzte des Daseins noch einen Augenblick raus. Das Woher, das Wohin und das Wozu von Welt. Ja, wenn Welt alles ist, dann kommt die von nichts her. Denke ich an, wo kommt die Welt her? Kann ich immer an einen Weltzustand vor dem jetzigen denken. Aber wo die Welt herkommt, das ist eine unsinnige Frage. Alles kommt von nichts. Man kann nicht fragen, wo kommt alles her? Da hätten wir ja schon wieder was anderes als alles. Also wäre alles nicht alles gewesen. Wo kommt die Welt her? Wo geht sie hin? Ja, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Formuliere ich glatt noch das Wort wozu? Dann habe ich glatt noch ein Subjekt auch noch, ein außerweltliches Subjekt auch noch postuliert, und zwar mit der Frage. Ja, wozu? Wozu ist das alles gut? Wozu ist die Welt gut? Ja, da brauche ich nicht bloß etwas aus der Welt, da brauche ich erklärt ein Subjekt außer der Welt, das Zwecke setzt. Also wer so fragt, ist beim lieben Gott, weil er eigentlich den verlangt er in der Frage. Wenn ich das dann aufs individuelle Leben beziehe, habe ich dasselbe nochmal. Das Letzte des Daseins oder woher, das Wohin, woher, wohin und wozu von des Lebens. Da merkt man wieder, es gibt zu wenigstens zwei dieser Fragen durchaus rationelle Antworten. Das Woher. Ja, wo ich herkomme, lässt sich schon beantworten. Aber das würden die Philosophen natürlich für Parterre halten. Also den Zeugungsakt und das Werden des Fötus und so weiter. Würden die sagen, na, das ist nicht gemeint. Ja, die meinen es halt irgendwie ganz fundamental. So dass das die wirkliche Antwort, die ist nie die Antwort, die sie befriedigen würde. Das Wohin ist auch klar, wo wir hingehen, wissen wir schon. Das weiß auch die Bibel schon. Staub zu Staub und so weiter. Aber bei wozu? Da habe ich ja das Postulat, mein Leben muss einem Zweck dienen. Einem Zweck, der irgendwie, mein Leben zum Mittel, zum Instrument, mein Leben zur Aufgabe erklärt. Und das ist auch da postuliert man schon an Schöpfer, der uns die Aufträge erteilt. Denn korrekterweise muss man sagen, der Mensch hat Zwecke, aber die hat er im Leben. Und als Subjekt steht er über seinen Zwecken. Er setzt sie sich, verfolgt sie mit großem Ernst. Aber wenn er meint, er hat was Wichtiges, lässt er sie fallen und nimmt was Neues. Ein Zweck, der mein Leben bestimmt, der über meinem Leben steht, ist das Postulat eines jenseitigen Auftraggebers. Jetzt will ich noch eins zeigen, weil jetzt bin ich mir natürlich sicher, wenn ich jetzt wirklich einen Philosophiestudenten habe, der das Fach mit anstudiert, dann wird er sagen, na so haben vielleicht die Scholastiker argumentiert. Gerade noch der Leibniz hat sich getraut, eine prästabilierte Harmonie zu behaupten zwischen Mensch und Kosmos. Aber die moderne Philosophie ist doch viel skeptischer. Die hat doch keine solchen offensiv an die Religion anklingende Töne mehr. muss man sagen, ja, so ist das. Die geben auf die metaphysischen Fragen, geben die Antworten, die Modernen. Und Heidegger war da einer davon und die Frankfurter Philosophen sind fast eine Alternative auf derselben Ebene. Sie geben Antworten auf die falschen Fragen, die den unendlichen Regress und den offensichtlichen Absprung in die Religion zurückweisen. Und die Antwort, die möchte ich jetzt euch beim Heidegger mal vorführen. Da sagt er über den Thales, ja, der hat sich auch mit großer Begeisterung immer mit den Philosophen befasst, die sich gerade mit Mühe aus dem mythischen Denken rausgewurschtelt haben und noch nicht übermäßig fit waren im Theorie machen. Aber das ist halt, weil Philosophen mögen das Ursprüngliche, Archäe, den Anfang und so. Also die alten Griechen. Thales, da hat es die berühmten Vorsokratiker gegeben. Das waren Typen, die haben auch gesagt, woraus besteht was? Man merkt, am Anfang ist die philosophische Frage von der wissenschaftlichen schlecht zu unterscheiden, wenn man noch gar nichts weiß. Hat der eine gesagt, alles besteht aus Feuer. Der andere hat gesagt, alles besteht aus Wasser. Und der dritte ist schlau geworden und hat gesagt, Pantarei, alles fließt. Alles bleibt gleich, indem sich die äußerliche Erscheinungsweise immer zu ändert. Ja, das ist schon ein Fortgang, ja, Fortgang in die Abstraktion. Jedenfalls hat er beim Thales halt die Antwort mit dem Wasser vor sich. Also Thales weiß, woraus alles besteht, aus Wasser. Wenn Thales auf die Frage, was das Seiende sei, antwortet Wasser, so erklärt er hier Seiendes aus einem Seienden. Obgleich er im Grunde sucht, was das Seiende als Seiendes sei. In der Frage versteht er so etwas wie Sein. In der Antwort interpretiert er Sein als Seiendes. So, jetzt ist erstmal jeder total verwirrt und kein Mensch weiß mehr, was gemeint ist. Eigentlich macht Heidegger dem Thales den Vorwurf, noch relativ wissenschaftlich argumentiert zu haben. Noch relativ vernünftig gewesen zu sein. Er sagt, Thales will wissen, woraus alles besteht und kommt aufs Wasser. Thales sagt also tatsächlich, ich weiß die Substanz, und zwar die innerweltliche Substanz, aus der die anderen Sachen meiner Erfahrung bestehen. Die Pflanzen, die Lebewesen, die Tiere, die Menschen, ich weiß nicht was noch, vielleicht sogar die Felsen. Er weiß, es kommt aus dem Wasser. Völlig wurscht, was wir jetzt davon halten, aber formell ist es nicht unvernünftig zu sagen, wenn ich schon das Bestehen einer Sache aus einer anderen erläutern will, dass die andere auch geben muss. Ja, ich nenne eine Substanz, die es echt gibt. So, jetzt sagt der Heidegger dem ja, das war dein Fehler. Du beantwortest, woraus das Seiende besteht, ja wieder mit was Seiendem. Fällt ihm ein, dem Heidegger, richtig, weil er die philosophische Variante, den philosophischen Sinn der Frage nimmt, fällt ihm ein, ja, da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Also, woraus das Seiende besteht, wieder mit einem Seienden, da kann man die Frage ja schon wieder stellen. Und woraus besteht dieses Seiende und so weiter. So, und jetzt kommt er darauf, ja, da muss man ganz anders ran an die Sache. Wenn ich wissen will, woraus das Seiende besteht, dann darf ich nicht mehr was Wirkliches benennen, sondern dann muss ich aus der Welt der wirklichen Substanzen raus. Und jetzt kommt die Geschichte, alles Seiende besteht, sagt er, aus Sein. Was ist jetzt das? Sein ist wieder gar nichts anders, als was es halt so gibt. Das Geben von was, ja? Im wissenschaftlichen Urteil, eigentlich macht er das. Die Copula des Urteils heißt es. Also das ist in den Sätzen A ist B. Ja. Adam ist ein Mensch. Das ist macht er zum Subjekt. Das macht er zu der Sache, die alle Fragen beantwortet. Ah, ihr sucht, woraus das Seiende besteht. Ich sag's euch, aus Sein. Aus dem, dass das echt gibt. Und es ist eine lustige, ironische Antwort. Man möchte fast sagen, ironische Antwort auf die philosophische Sinnsuche. Eigentlich entnimmt er, und das ist jetzt wieder ganz schlau, eigentlich entnimmt er dem metaphysischen Hinterfragen das gewollte Ziel, nämlich Ja sagen können zu der Objektivität, zu der Wirklichkeit, die man nun mal nicht verändern kann. Eigentlich entnimmt er dem Hinterfragen schon die Ehrfurcht vor den Dingen, auf die dieses Hinterfragen zielt. Und sagt, na, dann machen wir es uns doch mal leichter. Wenn ihr auf Ehrfurcht zielt, das könnt ihr gleich haben. Dann macht euch einfach mal klar, alles, was euer Geist zu durchdringen versucht, ist 100-mal undurchdringlicher als euer Geist, nämlich Realität. Macht euch klar, ihr wollt immer die Realität ideell, intellektuell zergliedern, um ihrer habhaft zu werden. Hört auf, ihrer habhaft werden zu wollen, dann habt ihr sie. Erkennt, dass sie höher ist als ihr. Habt Verehrung für das Sein. Anerkennt, dass das Sein härter ist und fester ist als eure Gedanken. So, und das ist der Gedanke des Seins. Und insofern hat er eigentlich ganz recht. Deswegen ist er ja bis zu den Theologen hin heutzutage anerkannt als der Philosoph, der nochmal einen Weg gewiesen hat, nachdem Gott schon tot war. Er hat den Weg gewiesen, ja, wenn es das metaphysische Hinterfragen alles in allem auf gar nichts anders als auf sich versöhnen mit der Objektivität abzielt, dann muss man sich einfach klar machen, dass die Objektivität was Verehrungswürdiges ist. So, das war jetzt das Muster. Ja, vielleicht muss ich an der Stelle nochmal weggehen von den Zitaten und ausholen. Was in dem Gedanken, Denken aus dem Geist der Rechtfertigung, was in dem Gedanken drinsteckt. Dieses Hinterfragen. Was ist die Bedingung der Möglichkeit dessen, was ich hier vor mir habe? Was bedingt dessen in der Welt sein, dessen Wirklichkeit, ist eine Stellung, die verhält sich erst negativ gegen das Gegebene im Sinn von wir lassen nichts einfach gelten. Das war der Einstieg. Was verlangt man also? Was verlangt man? Man möchte eine Notwendigkeit wissen, um sich mit ihr abfinden zu können. Und das ist eigentlich der Gedanke des Rechtfertigens. Man will wissen, ja, das hat schon seinen guten Grund. Es ist eine kritische Stellung gegen die Welt. Aber weil man der Welt vorwirft, na so quasi philosophisch unbearbeitet, wie du mir gegenüber trittst, bist du erstmal nicht gerechtfertigt. Ich verlange ein Bewusstsein der Notwendigkeit dieser Objektivität. Das ist die Forderung nach der Rechtfertigung. Und wenn man jetzt bei Heidegger bleibt und bei diesen metaphysischen Fragen und bei der Sinnfrage, die ja heute auch in diesen Philosophie-Magazinen, kennt ihr das, wenn man heute in diese Bahnhofsbuchhandlung geht, man findet 3, 4 Philosophie-Magazine. Und das geht dann so über in Lebensberatung und Leute, sucht euch einen Sinn, dann habt ihr einen, ohne Sinn ist alles sinnlos. Also es gibt so eine popularisierte Fassung von dem Zeug, wovon ich hier rede. Aber die Universitätsphilosophie befasst sich mit dem eigentlich sehr wenig. Hat dann auch ihre Teile, ihre Abteilungen davon, wären jetzt wieder der Punkt C bei mir, gäbe Stoff dafür, aber die Philosophie hat sich im Großen und Ganzen auf 2 Felder geworfen. Auf die Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und auf die Ethik. Mir kommt es darauf an, dass verstanden wird oder dass verstanden werden soll, dass dort genauso gedacht wird. Und da bin ich mir sicher, das ist nicht jedem, der Philosophie studiert oder der mal eine Erkenntnistheorie-Schrift liest, so präsent. Also wer jetzt die Schriften über den Sinn des Lebens und über kosmologische Ursprünge und über Intelligent Design oder irgend sowas über den, ob er Gott die Welt geschaffen hat, wer so Zeug liest, der wird sagen, ja, ja, die Gedanken, die ich jetzt da ausbreite, dazu passen die. Aber dass sie auch zur Ethik und zur Wissenschaftstheorie gut passen, das wird nicht jedem so klar sein. Deswegen müssen wir uns das da mal anschauen, wie da gedacht wird. Also die Philosophie hat sich auf die beiden Felder geworfen, weil Zug um Zug alles andere ihr ja entglitten ist. Das ist ja immer zur Wissenschaft geworden. Ganz früher, da war alles Philosophie. Und Adam Smith galt noch als Philosoph, ja, der Gründer der Ökonomie. Und solches gab es bei den Pädagogen und bei den Psychologen. Und überall war alles ursprünglich Philosophie. Aber alles hat einen Stoff gekriegt und ist als Wissenschaft behandelt worden. Und der Philosophie bleibt dann eigentlich bloß der methodische Drübersteher. Sie betrachten eben die Erkenntnis selber. Sie machen die Erkenntnis selber zum Gegenstand ihrer kritischen Hinterfragerei. Und das war jetzt wichtig. Auch da, natürlich kann man über die Erkenntnis, über das, was einer treibt, wenn er was erklärt, kann man auch reden. Kann man auch sagen, was macht der eigentlich? Wie geht denn das, was die da machen? Aber Philosophen machen was anders. Und da ist der Immanuel Kant mit seinen wunderbaren Sätzen immer noch eine schöne Hilfe, um sich das klarzumachen, dass auch hier das Hinterfragen stattfindet. Nicht das wissenschaftliche Bestimmen der Erkenntnistätigkeit, sondern das Hinterfragen und eigentlich die Forderung nach Rechtfertigung des Erkennens. Also Kant fragt, alles Interesse meiner Vernunft vereinigt sich in den drei folgenden Fragen. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Halten wir uns an die erste. Auch hier wieder, ich möchte immer wieder mal, und wenn ein studierter Philosoph sagt, das ist parterre und billig, dann möchte ich sagen, meinetwegen, dann ist es parterre und billig, aber ich möchte auf primitive, rationale Fassungen auch immer wieder mal plädieren. Zu der Frage, was kann ich wissen, dem Menschen möchte ich am liebsten sagen, na, alles, was du studiert hast, kannst du wissen. Was man erforscht hat, das kann man wissen. Wissen ist eine Tätigkeit, das ist ein Herauskriegen. Was man rausgekriegt hat, weiß man. Vor der Tätigkeit und außerhalb von ihr kann man gar nichts wissen. Und mit ihr weiß man genau das, was man mit ihr rausgefunden hat. Und wenn einem das nicht reicht, muss man weiter studieren. Die Frage, was kann ich wissen, ist von vornherein die Frage nach der Bedingung und der Grenze des Wissens. Es ist von vornherein die Frage, wo hört das Wissen können auf? Da haben wir eben den Kant mit seiner Prüfung des Erkenntnisvermögens. Da merkt man, der steigt gar nicht ein in, jetzt denke ich mal mit, was die Mathematiker, jetzt denke ich mal mit, was die Ökonomen treiben und finde raus, wo sie irren oder nicht irren. Sondern der ist gleich ganz fundamental. Der sagt gleich, kann der Mensch die Welt erkennen? Ist unser Erkenntnisvermögen geeignet, uns die Objektivität zugänglich zu machen? Und man merkt, die Frage ist in sich unsinnig. Warum? Weil jeder, der fragt, kann unser Erkenntnisvermögen uns die Welt zugänglich machen, tut so, wie wenn er breitbeinig über den Spalt zwischen wie die Welt für unser Denken ausschaut und wie die Welt wirklich ist, wie wenn er breitbeinig drüber stehen würde oder könnte und dann sagen könnte, jetzt vergleiche ich mal. Wie schaut sie für mich aus, wie ist sie? Das geht aber nicht. Man kann das Erkenntnisvermögen in toto, als Ganzes, nicht prüfen. Man kann es vernünftigerweise deswegen auch gar nicht bezweifeln. Weil unser Erkenntnisvermögen ist eben die Weise, wie wir die Welt erkennen. Was das Erkenntnisvermögen uns über die Welt mitteilt, ist das, was wir von ihr wissen. Und die Behauptung, sie wäre noch ganz anders und unser Erkenntnisvermögen würde das verfälschen, einseitig oder irgendwie verändert darstellen, ist eine Unsinnsbehauptung, die jeder Rechtfertigung entbehrt. Also Immanuel Kant ist immer der Typ mit dem Ding an sich. Ja? Wir erkennen die Dinge nur so, wie unser Erkenntnisvermögen es uns sagt. Aber wie die Dinge an sich sind, das wissen wir nicht. Möchte man ihm immer sagen, und woher weißt du, dass die an sich überhaupt noch anders sind? Das ist der grundsätzliche Widerspruch, eine Grenze zu behaupten und gleichzeitig zu behaupten, dass man über sie nicht drüber käme. Entweder die Grenze ist absolut, dann weiß man sie auch nicht, weil man innerhalb von ihr ist. Oder ich weiß die Grenze, dann bin ich über sie auch schon hinaus. Jede wirkliche Wissenschaftskritik, jede Kritik, die sich mit den Wissenschaften befasst, die vorliegen und an ihnen Mängel feststellt, ist mit der Einsicht in den Mangel immer über ihn auch schon hinaus. Man weiß dann auch schon, dass es so nicht stimmt. Aber dann hat man ja auch schon den Hinweis, warum es so nicht stimmt. In der Wissenschaftstätigkeit gibt es nirgendwo einen Grund, eine absolute Grenze des Erkennens dingfest zu machen. Es ist nur die philosophische Frage, wie zuverlässig ist eigentlich unser Denken überhaupt, die dann natürlich zur Skepsis führt. Also nur weil ich sage, ich betrachte das Erkenntnisvermögen als ein durch meine Physis bedingtes, nur bedingtes Betrachten der Welt, komme ich dazu zu sagen, na, was rauskommt, ist natürlich bedingt. Abhängig von meiner Physis, abhängig von meinem Vorurteil, von meiner Vormeinung und so zu. Das zeigt was. Das zeigt, dass die Erkenntnistheorie oder Wissenschaftstheorie, die eben gar nicht einfach sich die Praxis der Wissenschaft vornimmt und sagt, was machen die da eigentlich? Sondern die Zuverlässigkeit der wissenschaftlichen Theoriebildung prüfen und dann vielleicht durch Verbesserungsvorschläge sicherstellen will. Die erforscht nicht die Erkenntnistätigkeit, sondern die befragt und bezweifelt die theoretischen Geltungsansprüche, die mit Wissen verbunden sind. Die sagen eigentlich nicht, die denken nicht mit, wenn ein Ökonom irgendeine Gleichung erklärt, kommen vielleicht dahinter, dass es nicht stimmt oder so, sondern die stellen sich immer hin und sagen, mit welchem Recht behauptest du, dass es stimmt? Und eigentlich müsste jeder Wissenschaftler rückwärts sagen, das habe ich doch gerade erklärt. Mit keinem anderen Recht als mit den Überlegungen, die ich vortrage, behaupte ich das. Und genau das lassen die Philosophen nicht gelten. Oder anders gesagt, genau das ist ihnen vollkommen egal. Da kümmern die sich gar nicht drum. Die verlangen die Rechtsgründe der Geltungsansprüche des Wissens gesagt zu bekommen. Oder selber aufzustellen, aufzurichten. Und dann ist völlig klar, wenn man Rechtsgründe verlangt, das ist jetzt eben in dem Fall wieder nicht, ich erkläre die Wissenschaft, sondern ich verlange von ihr Rechtfertigung ihrer Geltungsansprüche. Dann passiert, was passieren muss. Die Wissenschaft wird auf irgendeine ihrer Bedingungen der Möglichkeiten hin reflektiert. Und dann gilt sie aber auch bloß so viel, wie die Bedingung der Möglichkeit leistet. Das klingt jetzt vielleicht undurchsichtig, aber das nächste Zitat, ich will es jetzt gar nicht im Detail vorlesen, das geht so, das ist die Popper-Variante der Wissenschaftstheorie. Mal schnell einen Schluck nehmen. Die Popper-Variante der Wissenschaftstheorie, kurz referiert, geht so: Alles Denken ist haltlose Spekulation. Wer sich was erklärt, erfindet Prinzipien, Gesetze und so weiter. Das ist auch alles schwer in Ordnung. Sollen Sie ruhig machen. Die Wahrheitsprüfung dieser Spinnereien hat als Überprüfung der Theorie an der Empirie. Hat als Falsifikationsversuch einer Theorie stattzufinden. Man soll überprüfen, ob die Theorie zur Erfahrung passt. Der Gedanke heißt, hat hier, das, also wenn man mal von den ganzen methodischen Komplikationen, die sich dann einstellen, absieht, hat das Ganze den Gedanken, alle Wissenschaft geht von der Erfahrung aus, die Erfahrung ist halbwegs sicher, Wissenschaft ist Spekulation. Also ist die einzige Überprüfung der Wissenschaft, dass man sie zurücknimmt auf die Erfahrung. Das ist natürlich der ganze Hammer. Die Wissenschaft will ja gerade die Erfahrung erklären. Die will ja mehr liefern als bloß, ja, ich habe erfahren, immer wenn Wolken gibt, regnet. Oder oft, wenn Wolken aufziehen, regnet. Die will ja mehr, die Wissenschaft. Die will ja das Warum sagen. Die will ja die Gründe und Gesetze ermitteln. Jetzt kommt diese Wissenschaftstheorie und sagt, weil das Sichere an der Wissenschaft die Erfahrung ist, reduzieren wir eigentlich einfach die ganze Wissenschaft auf Erfahrung, erklären die Wissenschaft, wo sie erklärt, zur freien Spinnerei und binden die freie Spinnerei zurück an die Erfahrung, als ob die Erfahrung, die ja gerade erklärt werden soll durch die Theorie, als ob die der gute Richter über die Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit ihrer eigenen Erklärung sein können. Und so geht die Erkenntnistheorie durch die Zirkel der Bedingungen der Wissenschaft. Kommt der Nächste und sagt, Wissenschaft, wo können wir die Zuverlässigkeit von Wissenschaft finden und verankern? Nächste Auskunft. Wissenschaft ist immer verbal kommuniziert. Wissenschaft hängt von Sprache ab. Dann kommt der Gedanke, also ist die Sprache das zuverlässige, das sichere Fundament der Wissenschaft. Also muss Sprache die Wissenschaftlichkeit garantieren. Was merken Sie sofort? In der Sprache kann man jeden Blödsinn erzählen. Die Sprache erlaubt falsche Sätze. Das fällt jetzt ungefähr in die 30er Jahre und bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es kommen Philosophen auf die Idee und zu sagen, ja, das ist halt scheiße, dass die Grammatik falsche Sätze erlaubt. Wir bräuchten eine Wahrheitsgrammatik. Wir bräuchten einen Regelkorpus, das verhindert, dass man falsche Sätze sagt oder dass falsche Sätze gleich so als falsch erscheinen lässt, wie man einen grammatisch falschen Satz, jeder Kenner einer Sprache, einen grammatisch falschen Satz als grammatisch falsch erkennt. Hier das Bedürfnis wegzukommen von der Beurteilung des Inhalts, als ob man Theorien und Erklärungen anders beurteilen könnte, als dass man ihren Inhalt nachdenkt. Wollen Sie die Sicherheit stiften, dadurch, dass sie jetzt zurückgehen auf eine Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft, auf die Sprache, und jetzt wollen sie der Sprache alle Erfordernisse der Wissenschaftlichkeit anlasten. Was kommt raus? Wiederum ein Gedankenkorsett, das in Wahrheit ganz ähnlich wie der Popper, alles Argumentieren mit Gründen und Notwendigkeiten, zu Subjektivismus erklärt, der keine Geltung beanspruchen kann, und das Zuverlässige in die Basissätze verlegt, die halt dann heißen, Hans trinkt oder sowas. Kurzum, die Suche nach dem sicheren Fundament der Wissenschaft, der Versuch, oder die Forderung an die Wissenschaft, immer mit dem Gedanken, ist sich schon so viel geirrt worden in der Geschichte der Menschheit, wir müssen jetzt endlich mal von der Wissenschaft Zuverlässigkeit verlangen. Verlangen, dass sie sich rechtfertigt vor dem Kriterium, da kann jetzt nichts Falsches mehr drinstehen. Diese Forderung ist genau dasselbe, wie was ich vorhin bei dem Standpunkt der Metaphysik gesagt habe, es ist gar nicht wissen wollen, was Wissenschaft ist und wie sie geht, sondern der Wissenschaft die Rechtfertigung ihrer Geltungsansprüche abverlangen. Und das zerstört Wissenschaft. hat dann am Schluss den Effekt, alle Wissenschaft wird als Subjektivismus verworfen und umgekehrt wird damit auch jeder wissenschaftliche Blödsinn, der an der heutigen Uni betrieben wird, als genauso berechtigte Spekulation bezeichnet oder hingestellt, wie eine vollkommen richtige Erklärung einer Sache. Wissenschaftstheorie taugt dann also doch mit dem Ton, alles ist sehr begrenzt, alles ist relativ unzuverlässig, was wir wissen, dann doch zur Legitimation, zur Rechtfertigung von jedem Mist. So, jetzt habe ich mal lang geredet. Vielleicht wäre es besser, jetzt würden wir über Ethik noch ein bisschen sprechen. Wir würden erstmal die Gelegenheit zum Diskutieren geben und ich höre mal, was es an Einwänden oder Bedenken gibt.
Ja, ja. Ich bin zwar 2 Minuten zu spät gekommen, ich hoffe, Sie haben die jetzt nicht schon beantwortet.
Ich habe alles schon gesagt, bevor die ersten 2 Minuten.
Ich habe gesagt, was ich fragen will. Ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert bei den Zitaten, die Sie gewählt haben. Für mich waren das schwache Gegner.
Ja.
Also die kann man leichtfertig machen, diese Heidegger-Zitate, Marcel, das ist klar, das sind Katholen, das ist relativ leicht.
Nehmen wir doch mal einen starken Gegner.
Richtig, nehmen wir einen starken Gegner. Nehmen wir hier so jemanden wie Blumenberg, ja. Blumenberg, der sagt, okay, wir brauchen provisorische Moral, ja? Wir werden keine zureichenden Gründe finden und ähnliches. Also es gibt doch auch bei den Philosophen wahnsinnig viele Leute, die, sagen wir mal, eine relativistische Position haben. Das wäre der erste Einwand. Also sie suchen sich sozusagen auch einen Pupanz aus, das wäre der Vorwurf. Der zweite Punkt, den ich hatte, ist, ist es nicht so, dass wenn man, also Sie haben das Horkheimer-Zitat gewählt, gut, man kann sich das schlechte Bestehende mitdenken, aber ist es nicht so, dass jede Kritik grundsätzlich auch erstmal was negieren muss? Ja? Also das ist sozusagen nach dem Satz von Spinoza, omnes determinatio est negatio. Ja? Also dieser negative Weg, dass man ihn gehen muss, wenn man irgendwo positiv auch hin will, das ist nicht falsch. Ja, das spielt jetzt nicht damit rein, dass man damit vielleicht nicht Wissenschaft vollständig erfasst. Ja, da denke ich, gebe ich Ihnen recht, dass natürlich einige von den Wissenschaftstheoretikern der 80er, 90er Jahre, die Sie erwähnt haben, da falsche Pupanze aufgebaut haben. Das ist sicherlich richtig.
Also, ich verstehe das jetzt in 2 Argumente. Das eine war, ich habe Zitate gewählt, speziell die Heidegger-Passage, ja, die, vielleicht müsste ich das sogar noch erwähnen, Heidegger würde ja selber die ersten beiden seiner Zitate als das, worüber er hinaus ist, behandeln. Der meint es ja nicht, sondern der meint, das ist die Geschichte der Philosophie, das sind ihre Fragen, das sind ihre Probleme, er hat darauf eine Antwort, die den Mangel dieser Fragen überwindet. Ich habe jetzt über die Natur dieser Antwort ein bisschen was erzählt. Ich habe mir welche gewählt, die, das stimmt ja, die den Gedanken, den ich zeigen will, möglichst eindeutig machen. So, jetzt machen wir doch den Versuch. Und da muss, ja, da würde ich jetzt also dann da auch drum bitten, sagen wir Blumenberg als Beispiel, relativistische Position. Sie müssten jetzt dem Publikum ein bisschen sagen, was der gedacht hat, und so dass wir erkennen, okay, dass man überhaupt den Gedanken ein bisschen identifizieren kann. Und dann können wir schauen, ob er ein Fall davon ist, ob er kein Fall davon ist und so weiter.
Ja, oder machen wir es andersrum. Ich könnte es noch andersrum formulieren. Also das ganz simple Frage. Ja. Also Sie haben zu Recht abgehoben darauf, dass Leute, die sozusagen auf Absolutheitsansprüche zielen, dass das immer falsch ist. Das ist in der Logik ja nichts anderes, als wenn man sagt, okay, wenn du Allquantoren hast, alle Menschen sind sterblich, ja, und sowas. Das kannst du nie beweisen. Ja? Und das ist, also ich meine, wenn Philosophie so...
Ja, das bezweifeln wir jetzt aber nicht, oder?
Ja, schon klar.
Die sind schon sterblich.
Das ist der einzige Satz, der ja auch immer kommt, ja, weil er allen Leuten praktisch einleuchtet. Das ist ja einfach.
Ja, und wollen wir jetzt sagen, das ist, da macht es zu einfach, oder wollen wir sagen, da haben Sie auch recht?
Ja, nein, ich glaube, was ich Ihnen sagen will, ist, wenn Philosophie so funktionieren würde, ja, wenn die sich so rausfragen würden, dann wäre es sozusagen witzlos. Ja? Und natürlich ist es auch fatal, gebe ich Ihnen auch indirekt recht, dass natürlich einige Philosophen, nehmen wir so jemanden wie Rawls oder Habermas, der später Habermas, die kann man natürlich leicht kritisieren, da kann man tausend Sätze darüber schreiben, und deshalb werden die auch ständig besprochen, die sind aber vielleicht gar nicht so interessant. Ja? Also, dass da falsche Prioritäten liegen, dass man da Philosophen kritisieren kann und muss, die Unsinn geredet haben, klar.
Aber okay, das ist aber nicht gemeint. Das ist aber nicht gemeint von mir. Ja? Ja. Was ich behaupten will, reicht viel weiter, nämlich die Art zu denken bleibt dieselbe, unbeschadet dessen, dass die moderne Philosophie, was die metaphysischen Antworten betrifft, außerordentlich vorsichtig ist. Also das ist zum Thema relativistisch. Ich will darauf raus, es sind dieselben falschen Fragen und nur wegen der falschen Fragen ist auch die Unbeantwortbarkeit damit verbunden. Das war jetzt gerade nochmal von Ihnen die Formulierung, wie hieß es? Kriege ich es nochmal zusammen? Wer auf absolute Wahrheit aus ist, ist natürlich immer verkehrt. Nochmal deutlich machen, das ist total doppeldeutig, absolute Wahrheit. Wenn ich sagen will, es kommt mir darauf an, meinetwegen, immer mein Feld, die Funktionsweise der kapitalistischen Akkumulation zu erläutern. Und wenn ich da was zusammenbringe, was stimmig ist und was überzeugt, dann lasse ich mir die Frage, ist das jetzt absolute oder relative Wahrheit, überhaupt nicht stellen. Da ist der Gedanke Unsinn, ist das absolute oder relative Wahrheit. Und jeder, der vernünftigerweise mitdenkt, wird sagen, mir leuchtet dein Schritt 17 oder dein Schritt 12 nicht ein, wie kommst du von hier nach dort, ist das zwingend oder hast du das erfunden? Und darüber müssen wir dann vom Inhalt kommend reden. So. Ja. Wenn ich jetzt überhaupt mich in das Feld mit absolut und relativ begebe, dann nur deswegen, weil, mal vereinfacht gesagt, von vornherein die Frage ja schon die nach Gott ist, nach Gott oder nach dem Universum oder nach dem Allen oder dem Guten und so weiter. Ja, wegen dieser Frage kommt dann, ja, sie will das Absolute und dann ist aber Erreichen ist Ideologie. Nehmen wir die Frankfurter Philosophen, also Adorno, etc., Adorno und Horkheimer ganz besonders. Das waren Typen, die haben die Metaphysik gerettet, indem sie gesagt haben, die Frage ist ehrenwert, die haben wir alle. Auf der Rückseite gibt es Zitate, was dem Menschen am wichtigsten sein müsste, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber wer sie beantwortet, also so tut, wie er ihn gefunden, der ist ein affirmativer Wicht, der sich bloß mit der Scheiße versöhnen will. Also, die haben ganz irre, die falsche, nur wegen der falschen Frage gibt es doch die Antwort. Und dann sagen die Frage, das ist quasi das Lebenselixier der Philosophie. Die Antwort ist ihr Ende. Ja, kann man nach Auschwitz noch philosophieren? Kann man nach Auschwitz noch von Sinn reden? Merkt man, da kommt er immer auf, der hört nicht auf mit der Frage. Aber die Antwort wird sich verboten. Und das ist das Relativistische dann auch, das in vielen Varianten aufkommt. Ich will sagen, irrational ist die Frage und die zeugt auch von einer verkehrten Sehnsucht, nämlich von der Sehnsucht, sich zu versöhnen. Und die mit einer Welt, die man nicht beurteilt in Wahrheit. Und das ist die treibende Kraft dieses Denkens. Und dass dann die Antwort als, ja, da gibt es viele Antworten, da kann man nicht absolut sein wollen, da muss man, zum Teil gibt es welche, die sagen, man muss vorläufige Antworten geben, zum Teil gibt es eben Adorno und so, die sagen, überhaupt zur Antwort, zu einer, irgendeiner Antwort zu kommen, ist schon Verrat an der Frage. Ja, so ist bei Adorno. Aber der Hammer ist, und das ist das Wichtige, worauf ich raus will, der Hammer ist, die Frage ist der Fehler, nicht die Antwort. Und in der Hinsicht ist dann Blumenberg auch ein Fall, der fragt ja auch, wie rechtfertigen wir Handlungen. Und sagt dann ja, meinetwegen, ich habe den überhaupt nicht präsent, aber bloß der kurze Einwurf, der sagt, wir müssen relativistische Antworten geben oder vorläufige Antworten geben, ja auf Rechtfertigungsfragen. Und nochmal, das ist mir so wichtig zu erläutern, es ist ein Riesenunterschied, ob ich von einer Sache die Gründe oder ob ich für eine Sache die guten Gründe wissen will. Die Suche nach guten Gründen ist eigentlich das Denken der Rechtfertigung. Das ist Rechtfertigungsdenken. Ich will gute Gründe wissen. Gründe, die mir erlauben, mich mit den Gegebenen in eins zu setzen, versöhnt zu zeigen, abzufinden. Gute Gründe, das ist Ideologie, das ist Rechtfertigung. Und eigentlich will ich sagen, die Philosophie ist ein Feld, in dem die Suche nach guten Gründen eigentlich überhaupt das Wesen ist. Ob sie dann Antworten geben oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Sollen wir mal schauen, verstehen wir uns soweit oder...
Ich hätte natürlich noch einen nachzulegen jetzt, aber...
Ja, bitte, bitte.
Okay, ich will es ja nicht hier monopolisieren. Aber man kann ja noch unterscheiden zwischen Begründen und Rechtfertigen. Ja? Mhm. Also Begründen könnte man sagen, ist eine Tätigkeit, die hauptsächlich stattfindet in Naturwissenschaften etc. Also nach Kausalitäten fragen und so weiter. Rechtfertigen ist ein praktischer Umstand. Ja? Ich versuche, was in praktischen Kontexten zu tun. Ich versuche praktisch zu sagen, ich tue das und das. Ich muss Geld verdienen, damit ich, die Miete bezahlen kann, irgendwie sowas. Ja? Oder ich schlage dich nicht ins Gesicht, weil dann schlägt mir ein anderer ins Gesicht und solche Sachen. Und man kann sagen, und das machen einige Leute, man kann sagen, schlechtes Beispiel.
Ich habe sehr gut verstanden, ja, was er sagen will.
Moment. Ja. Man kann jetzt sagen, dass das Begründen selbst, dass man das tun soll, ja, also diese Art von nach Kausalität suchen, wissenschaftlich arbeiten, dass das vielleicht auch nur zu rechtfertigen ist, ja, weil es der Versuch ist, dass nicht irgendjemand sagt, sozusagen als Zauberer, ich spucke irgendwie in die Suppe rein und das ist die magische Zutat und dann funktioniert das irgendwie, sondern dann heilst dich, ja, sondern dass man auch von irgendjemandem verlangt als Arzt, du musst mit einer Theorie ankommen, du musst mit einer richtigen Erklärung ankommen, du musst deine Sachen begründen. Und es ist ja auch etwas, Sie haben das Beispiel genannt, das Warum-Fragen der Kinder. Ich meine, gucken Sie sich doch an, wann Kinder mal auch warum fragen, zum Beispiel, wenn sie bestraft werden. Ja? Das ist mir ja nicht einsichtig, ja, warum ich jetzt irgendwie auf der Schule bleiben muss, Hausarrest habe oder irgendwelche solchen Sachen. Ja? Da fragt man, warum werde ich bestraft? Ja? Und das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, dass die Frage nach Kausalität immer sehr viel zu tun hat mit Fragen nach Vergeltung, nach Strafe. Und das sind eigentlich praktische Kontexte. Also daher kommt das her. Und das würde ich nicht so einfach niedermachen wollen. Ja? Also diese Grundsuche ist nicht, klar, wenn wir sagen, wir suchen nach absoluten Gründen, klar, das ist geschenkt. Da rennen Sie auf den Türen ein, glaube ich. Aber wenn man sich anschaut, das in praktischen Kontexten, das ist wirklich interessant. Ja? Die Eltern müssen halt sagen zu dem Kind, das ist deshalb, weil ich sage oder sowas, oder weil du was falsch gemacht hast oder sowas, oder weil du mir wehgetan hast. Da wird es doch wirklich interessant. Das ist auch eine Frage nach Gründen oder nach Rechtfertigung. Und ich finde, das sollten wir auf keinen Fall aufgeben. Denn sonst wird es ein bisschen problematisch in unserer Gesellschaft.
Okay, jetzt haben wir praktisch den Übergang zum dritten Teil einfach per Diskussion gemacht. Das sind jetzt die Fragen der Ethik, das sind die Fragen der praktischen Philosophie. Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Das nützt jetzt nichts. Ein bisschen ausholen, nämlich. Da ist es ja gar kein Rätsel, ja, dass meine Überschrift zutrifft. Praktische Philosophie, also das Rechtfertigen, das Begründen, und zwar rechtfertigende Begründen von Anfang an, von warum man was macht. Ja. Ist da von vornherein das Thema, also da ist es gar kein Geheimnis, da bringe ich, anders meine ich erstmal als bei der Erkenntnistheorie, da ist es keine Aufdeckung, dass das Denken selber eigentlich ein Rechtfertigungsdenken ist. Weil das ist da von Anfang an Thema. Wovon wird da eigentlich geredet? So, jetzt steigen wir mal an der Stelle ein bisschen ein. Also, in unserer Gesellschaft gibt es zwischen Wollen und Müssen ein Sollen. Wollen wäre einfach, braucht man bloß die Leute fragen, was sie wollen. Müssen wäre eine Befassung mit Herrschaftsverhältnissen, mit Zwängen, vielleicht sachlichen Zwängen. Wäre eine Befassung mit, ja, genötigt sein, mit Nötigungen. Sollen ist genau in der Mitte. Es ist ein Müssen, das man von sich aus selber übernimmt. Ein Müssen, das man selber verantwortet. Und dieser Gedanke beherrscht tatsächlich den Alltag der bürgerlichen Gesellschaft. Da muss ich jetzt wirklich von bürgerlicher Gesellschaft reden, weil das war nicht immer so. Das ist eine interessante Geschichte und dafür ist der Nietzsche eine schöne Entdeckung. War der ein richtig schlauer Typ, das war so ein, im Grunde war der Nietzsche nämlich Altphilologe, der hat die Griechen studiert. Und der ist drauf gekommen, bei denen heißt Sitten und Moral ganz was anderes als bei uns. Bei den Griechen, da ist dann Sitten, heißen da manchmal, also wenn Krieg ist, muss man tapfer sein, das ist klar. Aber wenn ein Gastmahl ist, dann muss man Wein ausschenken und zwar nicht so viel, damit dass sie nicht gleich besoffen sind. So Zeug, der hat einfach, das sind so quasi so Klugheitsregeln des Alltags. Und die haben von Anfang an nicht das negative Verhältnis zum Eigeninteresse. Bei uns ist es Sollen immer, zähme dein Eigeninteresse und denke auch an die anderen. Da merkt man, jetzt reden wir eigentlich schon viel mehr über die gesellschaftliche Wirklichkeit, über eine Gesellschaft Kapitalismus, über eine Gesellschaft feindlicher Privatinteressen, die einander begrenzen, beschränken und die Frieden dadurch haben, dass sie sich zurücknehmen müssen. So. Die Praxis der Moral, die Wirklichkeit der Moral bei uns, ist die, dass die Menschen als Staatsbürger tatsächlich in der Verfolgung ihrer eigenen Interessen immerzu darauf plädieren, dass sie sich schon zurückgenommen haben, dass sie sich zurücknehmen, dass sie sich an die Grenzen des Erlaubten halten. Dass sie, wenn sie ihr Interesse verfolgen, immer schon an die anderen mitdenken. Ja, das ist der absolute Alltag. Jeder, der sein Interesse verfolgt, kann gar nicht anders als sagen, wir kennen es von den großen Firmen, wir entlassen jetzt mal wieder 500, aber das tun wir nur, um die Arbeitsplätze der restlichen 500 zu erhalten. Tatsächlich tut das natürlich nicht aus dem Grund. Tatsächlich tut das, weil sein Geschäft es verlangt und der Gewinn bloß fließt, wenn die 500 nicht die Kosten der Firma belasten, deren Arbeit jetzt gerade nicht mehr gebraucht wird. Jeder Hausbesitzer, wenn er die Miete erhöht, sagt, es tut mir leid, ich muss leider die Miete erhöhen, und wenn er keinen besseren Grund sagt, weiß, dann sagt er, weil es die anderen auch machen. Kurzum, das Rechtfertigen im Lichte eines höheren Allgemeinen ist Alltag und es ist der Alltag der Heuchelei. Jeder heuchelt. Jeder kann bei sich selbst die Identität von Interessensverfolgung und sich an die Regeln halten und an die anderen denken. Behaupten, von sich versichern. Und jeder kann bei den anderen die Differenz entdecken. Bei den anderen weiß man, die verfolgen nur ihr Interesse und schützen die Rücksicht auf die anderen, die Gesetze, an die sie sich halten und so weiter, nur vor. Das Allgemeinwohl, dem sie dienen würden, das schützen sie nur vor. Das ist die Praxis der Moral. Und diese Praxis der Moral wäre, jetzt komme ich wieder mit meinem, als für einen Menschen, der sich was erklären will, eine interessante Angelegenheit. Was ist das für ein Verhältnis von Allgemeinem und Individuellem, von Privatinteresse und seiner Beschränkung durch das höhere gesellschaftliche Müssen? Die Philosophie tut das nicht. Sie stellt sich eigentlich sofort hinter die Rechtfertigung und sagt dann, nur gerechtfertigte Handlungen, also nur welche, bei denen diese Heuchelei quasi ganz echt ist, nur solche wollen wir akzeptieren. Nur solche sind gerechtfertigt und gehen in Ordnung. Leider halten sich die Menschen furchtbar wenig dran. Und jetzt sind sie bemüht, wie könnte man denn Maßstäbe entwickeln, denen sich jeder verpflichten muss, sodass der Frieden der Interessen einkehrt. So, und jetzt ist die Aufgabe, wir suchen Maxime, Regeln, vielleicht Ziele, denen sich die Individuen verpflichten sollten, natürlich abgesehen von ihren Interessen, damit sie ihre Interessen in ein friedvolles, verträgliches Verhältnis mit den Interessen anderer bringen. Erstmal ein total affirmatives Verhältnis zu den Gegensätzen dieser Gesellschaft. Ohne überhaupt genau wissen zu wollen, worauf die Gegensätze zurückgehen, lässt man die wie Menschennatur einfach gelten. Ja, man sagt, wir stehen nun mal in Konfliktsituationen, da müssen wir doch Regelungen finden. So, und dann ist der Versuch, wie findet man, oder vor allen Dingen, wie rechtfertigt man jetzt Maximen? Und da ist das Auffällige, Maximen kann man überhaupt bloß durch höhere Maximen rechtfertigen, es geht gar nicht anders. Du kannst sagen, du sollst den anderen, nichts wegnehmen. Aber wenn man wirklich fragt, warum soll ich das eigentlich nicht? Wird es schon schwer. Naja, dann kann man sagen, naja, weil man überhaupt dem anderen nicht schaden soll. Aber man merkt, außer dass man dasselbe abstrakter daher sagt, da kann man wieder ein paar Stufen gehen, aber weit kommt man da nicht. Und am Schluss landen alle beim Kant. Es geht gar nicht anders. Alle landen beim Immanuel Kant mit seinem Argument. Letzten Endes, denk immer auch an die anderen. Ja, ist egal, wie kompliziert man das ausdrückt. Man kann auch sagen, handle steht so, dass die Maxime deines Handelns Grundlage allgemeiner Gesetzgebung sein könnte. Kann man auch sagen, aber was anders als, denk immer dran, du könntest auch der Betroffene sein, also begib dich in die Position des Betroffenen und sag dann, ob das recht ist. Ja, das ist eigentlich das einzige Ergebnis, zu dem man bei dem Zeug kommen kann, und der ganze Witz ist, das tun die Leute natürlich nicht. Also dem Menschen den Rat geben, der ist gut. Ja, das ist ja gerade, der Standpunkt ist ja gerade das Eigeninteresse, das im Gegensatz zum anderen steht. Den Standpunkt einnehmen, würden die Menschen in unserer Gesellschaft ja auch untergehen, wer das ernst meint. Kurzum, Ethik besteht eigentlich darin, und das passt jetzt wieder schön zu unserem relativistischen Argument von vorhin, sich ganz praktisch in die Konflikte reinzustellen, die diese kapitalistische Gesellschaft den Menschen nun mal präsentiert, nicht wissen wollen, wo die herkommen, ihren Grund haben, sondern gleich den konstruktiven Standpunkt einnehmen, da muss man doch zu einer Regelung kommen, sonst streiten sie sich doch ewig. Natürlich streiten sie sich sowieso ewig, ja. Aber egal, das Telos ist, das Ziel ist, man muss wohin kommen, dass sich die Leute nicht so streiten müssen. Und was braucht man dann? Ja, man braucht Maximen, denen sich beide Seiten verpflichtet wissen. Und worin können die bestehen? Immer wieder in demselben Ausgangspunkt. Denk an die anderen, was gerade nicht passiert. Begründen lässt sich da wenig, und deswegen besteht die Ethik überwiegend darin, zwei Sachen zu machen. Entweder die Beweisführung dahin zu bringen, zu sagen, das lässt sich nicht begründen. Also kurzum, der Versuch der Begründung ethischer Maximen endet im Bewusstsein, dass das gar nicht geht. Oder in der anderen Variante, es endet im Bewusstsein, ach, irgendwie akzeptieren wir das doch immer schon. Immer schon ist eher ein wunderbares Argument in der Philosophie.
Dann könnte man doch aber auch schlechte Maxime, also wie jetzt so im Dritten Reich, zum Beispiel haben viele das als vielleicht moralische Maxime gesehen, dass man dieses Drecksvolk abschlachten soll, damit die anderen besser leben. Also man muss ja schon noch differenzieren, um zu wissen, was sind die Richtigen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja nur weil die, also sonst kann es oft zu solchen Sachen führen.
Jetzt muss man vorsichtig sein. Entweder ich begebe mich jetzt auf die Ebene, wie die Moralphilosophie argumentiert. Die würde natürlich sagen, das gilt ja auch als der Zivilisationsbruch der Nazis, da wird die Abstraktion Mensch, dass alle Menschen Respekt verdienen, dass alle Menschen leben dürfen, da wird die Abstraktion Mensch nicht mehr mitgemacht vor lauter Deutsch. Ja, da gelten auf einmal andere Menschen, Juden damals, als die können gar nicht zu dem Kreis derer, die ein Lebensrecht genießen. Das würde jeder moderne Philosoph sagen, das ist vollkommen unmoralisch.
Naja, aber dann, wenn man das jetzt auf heute bezieht, die Islamisten, die Radikalen, werden ja oft umgebracht, da kann man ja genauso sagen, wer gibt dir dann das Recht, sie zu töten? Aber da, also da finde ich es vielleicht sogar, also da muss man überlegen, ist es wirklich so unmoralisch, jemanden, der einen Attentat plant, zu töten? Aber nach Ihrer Argumentation würde ich ja verstehen, dass es generell, wir sind alle Menschen, wir haben alle das Recht.
Nein, ich muss mich nochmal korrigieren. Ich habe mich jetzt gerade probehalber auf den Standpunkt der Moralphilosophie gestellt. Ich möchte sagen, die Welt, die Wirklichkeit ist sowieso schlimmer. Alle töten diejenigen, von denen sie meinen, die sind absolut unverträglich mit dem, worum es ihnen geht. Das sind erstmal in der Regel Staaten, weil andere Subjekte so viel Gewalt gar nicht aufbringen. Also Krieg, ja, was ist Krieg? Da fragt auch keiner, man muss mal wirklich die Reihenfolge einhalten, da fragt keiner, ist der Krieg gerechtfertigt? Sondern Krieg wird gemacht, weil man ein Ziel damit erreicht oder verfolgt. Ob man es erreicht, sieht man hinterher. Die Islamisten schlachten Leute ab. Ja, warum? Weil sie zu einem ganz absurden Schluss kommen, der Westen macht sie und ihre Zivilisation und ihre Lebensform kaputt. Und außer Selbstbehauptung, und zwar blutige Selbstbehauptung, bleibt ihnen überhaupt nichts mehr übrig. Die haben den Westen als 20 Jahre Krieg in ihrer Region erlebt. Ja, erster Irakkrieg, Afghanistankrieg, zweiter Irakkrieg, Syrienkrieg. Der Westen ist für die einfach das Ermorden von Moslems. Na, und was schließen die draus? Wie die Indianer übrigens damals, ne, in Amerika. Die schließen draus, wir müssen selber töten, sonst sind wir weg. Das ist genauso blödsinnig wie das andere. Ich will, als politischer Zweck ist es nichts als abstrakteste Selbstbehauptung ohne jede Perspektive. Aber jetzt geht es mir mal darum, nicht moralisch zu argumentieren. Und der Westen haut auf die drauf, und übrigens, da kannst du heute sagen, heute ist Bodycount, ist wirklich das Ding. Gerade bei den Islamisten ist der Erfolg, wir haben wieder 150 Islamisten umgebracht. Der Westen haut drauf, weil er sagt, die sind überhaupt nicht mehr bereit, sich in unsere Zivilisation einzufügen, die stören in jeder Hinsicht, da bomben wir, wo sie sich massieren. Und da wird darüber geklagt, dass sie sich so wenig massieren, dass man so schlecht bomben kann.
Aber gerade bei den unterschiedlichen Beispielen ging es ja jetzt zum Beispiel um Krieg, um Gewalt in unterschiedlichen historischen Kontexten. Aber dein Wort Krieg hat ja immer eine unterschiedliche semantische Bedeutung gehabt. Und die Philosophie setzt sich ja auch mit der semantischen Besetzung von Wörtern auseinander. Das heißt, man muss doch fragen, was bedeutet ein Wort, weil wir nicht im Sprachverständnis immer das Gleiche darunter verstehen. Das wäre dann ein notwendiges Hinterfragen, um überhaupt eine Position zu finden zu irgendeinem Thema. Sonst könnte man ja gar nicht diskutieren.
Da sind wir jetzt in einem ganz anderen, Schiene.
Das ist ja vorhin mit dem neuen Verständnis von Sprache.
Ja. Das muss ich jetzt richtig sortieren. Können wir machen, den Einwand stellen wir einen Augenblick zurück und wir versuchen, das Eck bloß fertig zu machen. Ist vielleicht gar nicht mehr so viel. Ich wollte jetzt was deutlich machen gerade. Ich wollte deutlich machen, in der wirklichen Welt ist doch die Moral keine Macht. Und ich, Vorsicht, das soll nicht heißen, dass ich das Wort mit einem Leider verbinde. Ich sage nicht leider keine Macht. Ich sage, die ist keine Macht. Moral ist die Rechtfertigung der Sachen, die der eine dem anderen antut. Und das kann jeder. Jeder Islamist kann sein Zeug rechtfertigen und der Obama kann sein Zeug rechtfertigen. Und jeder Hausbesitzer kann es rechtfertigen und wenn der Mieter die Wohnung versaut, kann er es rechtfertigen. Rechtfertigen ist überhaupt nicht schwierig. Hegel hat einen wunderbaren Satz gemacht, der heißt: Unmoralisch zu sein, ist eigentlich mehr ein Fall von Ungeschick als von Böse. Denn man braucht ja bloß einen Gesichtspunkt finden, unter dem man an die anderen auch immer schon gedacht hat. Gut, da merkt, also was deutlich werden will, ich rede ein bisschen von der Wirklichkeit der Moral. Und die ist eine verachtungswürdige Sache, weil sie ist in einer Gesellschaft, in der es ein Gemeinwohl überhaupt nur als Gewalt gegen alle Privatinteressen gibt? Ist es die Heuchelei, jeder sei identisch mit dem Gemeinwohl, jeder sei identisch mit dem Gesamtinteresse? Und zu dieser Heuchelei stellt sich jetzt die Moralphilosophie super affirmativ, indem sie sagt, das, genau das wollen wir ernster befolgt sehen und dafür wollen wir Argumente liefern, dass ja, diese Imperative, die da immer so schlecht befolgt werden, aber auch wirklich zwingend akzeptiert werden müssen. So, und da war in dem Sinn, war jetzt meine ganze Rede, in der Wirklichkeit ist der Krieg, wie er ist. Und daneben gibt es die Rechtfertigung, Islamisten sind Barbaren, oder die Rechtfertigung, der Westen will alle Moslems töten. Deswegen ist es ja wohl bloß in Ordnung, wenn wir es genauso halten. Die Rechtfertigung gibt es zum Zweck, aber die Rechtfertigung ist nicht die treibende Kraft, ist nicht das Motiv der Handlung. Es gibt ganz enge Bereiche der bürgerlichen Gesellschaft, wo die Menschen das Bedürfnis entwickeln, ihrer Staatsbürgereigenschaft mal echt praktisch nachzukommen, in denen dann tatsächlich die höhere Orientierung zum praktischen Motiv wird. Beim Spenden zum Beispiel oder beim Ehrenamt und an den nationalen Feiertagen. Aber gut, das war jetzt das Thema. Ja. Moralphilosophie, die kümmert sich um gar nichts anderes als ums Rechtfertigen dessen, was in der Wirklichkeit ein Feld der Heuchelei ist. Jetzt zu dem anderen, ja, weil es ist wirklich auf einer ganz anderen Schiene, gehört eigentlich, wenn man es thematisch zuordnet, zu dem Block vorher, zu dem Block Erkenntnistheorie und so weiter. Und da gibt es in der Philosophie eben, ja, als eine Unterform von wie stiften wir Verlässlichkeit im Denken und im Wissenschaftstreiben, da gibt es als eine Unterform davon das Projekt, man muss erstmal die Begriffe sauber definieren, damit man nicht aneinander vorbeiredet, damit man immer dasselbe damit meint. Na gut, ich fange mal mit einer einfachen Konter an. Ich glaube nichts davon. Es stimmt nicht, dass die Streits unter den Wissenschaftlern davon kommen, dass sie die Wortbedeutung nicht verstehen, die der andere in den Mund führt. Die streiten sich, weil sie eine andere Meinung zur Sache haben und nicht, weil sie die Wörter nicht kapieren oder mit den Wörtern was anders verbinden.
Ich hätte es jetzt aber eher historisch betrachtet, also dass ein bestimmter Begriff im Laufe der Zeit eine andere Bedeutung bekommt und man somit auch wenn man Texte zum Beispiel aus der Vergangenheit betrachtet, man auch historische Bedeutung kennen muss, um ihn einzuordnen. Und es fiel mir nur gerade auf in Ihrem Zwiegespräch, dass da ja mindestens drei unterschiedliche Forschungen vom Krieg erwähnt wurden. Also eine amerikanische, dann eine heutzutage radikal-islamische und die aus dem Dritten Reich.
Aber das sind jetzt doch drei Kriege und keine drei verschiedenen Vorstellungen vom Wort Krieg.
Doch, also es ist auf jeden Fall immer ganz unterschiedlich besetzt. Im Dritten Reich wurde ja aus der Perspektive der Staatsgewalt gesprochen. Da war Krieg ein sehr positiv besetzter Begriff.
Ja, so ist es heute sowohl für die Islamisten wie für die Amerikaner. Ja. Und übrigens für die Unseren auch.
Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft sicherlich eine andere, nicht genau die gleiche Definition haben.
Also, es ist nicht gut zu hören gewesen. Ich wiederhole mal den Hauptsatz. Also wir sind immer noch bei der Frage, was ist denn zu halten von dem philosophischen Projekt, durch Klärung der Wortbedeutung den Streit der Wissenschaftler zu beenden und zu einer Verständigung zu kommen. Und da war meine erste These, das Problem gibt es gar nicht, das ist ein erfundenes Problem. In der Sache führt es dann auch zu anderen Resultaten, da kann man vielleicht später noch dazu sprechen. Aber jetzt ist das Beispiel aufgebracht worden. Wir hätten jetzt doch gerade von Krieg geredet, eigentlich an dem anderen Feld, aber egal, von Krieg geredet und da wären drei Bedeutungen von Krieg vorgekommen. Der Krieg bei den Nazis, also im Dritten Reich, der Krieg der Amerikaner im Nahen Osten und der Krieg der Islamisten gegen den Westen. Und jetzt wird es schwierig, weil ich habe den ersten Einwand gemacht, aber es sind doch nicht drei Bedeutungen vom Krieg, sondern es sind drei Kriege. Und da war jetzt das Argument, aber die sind verschieden besetzt. Die Bedeutung ist verschieden besetzt, soll dann wohl heißen, also ich verstehe jetzt das besetzt als, es wird verschieden gewertet. Also im Sinn von Krieg ist eine feine Sache oder Krieg ist keine so feine Sache.
Ja, es ist auf jeden Fall ein klarer Standpunkt vorhanden zu jeder kriegerischen Auseinandersetzung. Das heißt, man könnte sonst gar keine qualitative Aussage machen, wenn man die Besetzung nicht kennen würde. Die Besetzung ist ja schon eine qualitative Aussage.
Aber da muss ich jetzt mal Folgendes. Wenn Amerika, wenn Obama sagt, wir retten die Zivilisation, wir retten die Gesellschaft freier Menschen, indem wir den IS kaputt machen, dann hört doch jeder raus, er sagt hier einen Krieg und dieser Krieg ist eine gute Sache, weil er hat einen guten, vernünftigen Zweck, den wir alle billigen können. Das hört doch jeder raus. Übrigens ist es auch keine Kunst, wenn der Kalif sagt, wir erfüllen Allahs Gesetz und verteidigen die Moslems, indem wir die Kreuzritter köpfen. Hört auch jeder raus, übrigens im Westen wie bei denen. Der findet, es ist eine gute Sache und es ist nötig und so weiter. Er hat ja alle guten Gründe schon genannt. Der Westler, der das hört, lässt das Gute nicht gelten, aber nicht, weil er irgendwas nicht versteht oder irgendeine Definition vermissen würde, sondern er lässt das Gute nicht gelten, weil es gegen ihn gerichtet ist. Also gegen ihn und die ganze Weltordnung, die westlich bestimmt ist, gerichtet. Der hat es bestens verstanden.
Aber dadurch, dass man an Begriffe so herangeht und hinterfragt, kann man ja erst auf diesem Niveau darüber diskutieren.
Nee.
Natürlich, also dadurch, dass wir Sprache als etwas verstehen, was mit Interpretation zu tun hat. Also ich höre mir an, was der Kalif sagt, oder ich höre mir an, was der Präsident sagt, verstehe den Satz nicht gleichbedeutend mit einer Zahl, einer Formel, sondern mit etwas, das eine Interpretationsbedürfnis hat. Dadurch kann man ja erst darauf schließen, was die Absicht dahinter ist.
Das sehe ich eigentlich nicht so, weil ich möchte ein bisschen plädieren dafür, sind wir mal ein bisschen normaler. Normaler im Sinn von, wie hält's denn unser eins damit, wenn er in den Nachrichten hört, der Kalif hat das und das gesagt. Man versteht sofort und deswegen, weil er ja selber sagt, wie es verstanden werden soll. Jetzt zu sagen, jetzt muss ich zu der Sache den Stellung einnehmen, das ist interpretationsbedürftig, würdig, je nachdem. Das ist ja selber schon quasi eine methodische Verdopplung. Du hörst den Satz und verstehst den Satz. Und du stellst dich natürlich dem Gesagten als einer Willens- oder einer theoretischen Äußerung. Aber das erkennst du ja auch, was sie wollen. Also jetzt ist die Frage, woher jetzt das Bedürfnis zu sagen, wir müssen dessen eingedenk sein, dass verbale Äußerungen interpretationsbedürftig sind. Woher das Bedürfnis? Sie werden doch verstanden.
Ja, das ist wahr, aber ich glaube nicht, dass Sie da eingedenken.
Also gut.
Aber
man kann es auch mal umgekehrt sagen. Was man von den Aussagen hält, also wenn es jetzt einmal der Kalif sagt oder einmal der Obama sagt, das kriegt man noch gar nicht aus der Erforschung der Sprache oder der Konnotation von deren Wortwahl raus, sondern das kommt doch aus der Entscheidung, die man sich zu diesen Menschen und ihren, was sie gerade sagen, stellt. Also in dem Fall weiß doch auch irgendwie jeder hier in der Öffentlichkeit, wenn der Obama das sagt, dann hat das mal auf jeden Fall einen positiven Stellenwert, weil den mag man ja, das ist ja der Obama, der Friedensnobelpreis. Wenn der Kalif das sagt, ja, da muss man schon wissen, also der köpft die Leute, da ist schon das Vorurteil feststehend und dementsprechend, wie die Aussage über den jeweiligen Krieg von der Person getroffen wird, ist schon vollkommen entschieden. Da merkst du, das kriegst du aus keiner Sprachtheorie raus, sondern das kriegst du aus einer Wertung und einer Entscheidung zu dem Gesagten heraus.
Jede Semantik befasst sich ja gerade an, was außerhalb der Sprache steht, in Konnotation.
Ich weiß gar nicht, ob du damit... Vielleicht müsstest du es auch mal näher erklären, weil ich hatte das nicht als Bereich der Philosophie erfasst, in alten Sprachen oder generell in Sprache zu schauen, was bedeutet ein Wort, dass das irgendwie festgelegt wird. Und hat es früher was anderes bedeutet? Das ist doch irgendwas, was der Germanistik beispielsweise wissenschaftlich
Also das kann im engeren Sinn zur Etymologie. Das ist die Sprachgeschichte, Wortgeschichtsforschung.
Was früher das Wort bedeutet und hieß da weit was anderes als heute. Heute ist das vielleicht eher beleidigend gemeint, da reagieren Leute anders drauf, als wenn man es früher gesagt hat. Das mag sein, aber das ist was anderes als die philosophische Art, die philosophische Aufnahme.
Wie ob es nicht Sinn macht, auch eine Theorie dazu zu haben, wie wir zu der Bedeutung der einzelnen Wörter und ihrer Entwicklung stehen. Also neben rein formallogischen Aussagen der Syntax.
Aber nochmal, wie du zu Krieg stehst, dem Wort, das kriegst du doch wirklich nur aus dem Kontext heraus, in dem das benutzt wird und dann in der Entscheidung zum Kontext. Also aus einem Wort kannst du doch wirklich nicht mehr das nehmen, ja, als das, was, wofür es benutzt wird erstmal.
Vielleicht ist das Beispiel Krieg auch nicht so gut. Ja. Also wenn wir andere Wörter nehmen, wie gut oder schlecht oder richtig, ja, wie wird Wissenschaft richtig betrieben? Oder gucken wir uns solche seltsamen Felder an wie Gehirnforschung. Können wir sagen, machen die eigentlich was Sinnvolles? Ja. Wird sehr viel Geld reingesteckt. Und dann müssen wir uns schon darüber im Klaren sein, dass diese Leute sagen, ja, ich erfasse schon ganz genau, was Denken ist und was Bewusstsein ist oder es gibt keine Freiheit etc. Ja, wir machen alle unsere Entscheidungen, sind schon getroffen, bevor wir denken, wir treffen sie selbst. Da wird es dann schon ein bisschen interessanter, glaube ich. Ja? Also bei abstrakten Begriffen ist es vielleicht wichtiger, darüber nachzudenken, was sie für einen Sinn haben sollen. Das Beispiel Krieg war vielleicht nicht so gut gewählt. Ja? Weil da kann man schnell drauf einigen, was ist Krieg? Ja, Leute bringen sich um und so weiter. Also das ist klar. Aber das und deshalb darüber geheuchelt wird, ist sowieso klar. Also es ist geschenkt. Ja, das ist, also
ich finde es eigentlich bezeichnend, also ich finde es jetzt ganz komisch, bei der Auseinandersetzung jetzt ausgerechnet auf so Sachen, auf so Wörter zu sprechen zu kommen, wie gut oder schlecht. Ja. Also gut, schlecht, richtig, falsch, gut, böse. Als würde es das Problem geben, dass man sich fragen muss, ist mit gut gemeint oder schlecht?
Nee, man kann es ja anders sagen.
Es gibt dann vielleicht eine Auseinandersetzung darüber, ja, ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig, was da einer sagt? Finde ich das gut, was da gemacht wird, oder finde ich das nicht gut? Aber das ist doch keine Auseinandersetzung über die Frage, was bringt eigentlich jemand für eine Stellung zum Ausdruck, wenn er sagt, gut.
Vielleicht ist gerade an der Stelle nochmal, man kann das Zeug ja rationell angehen. Es ist bloß ein Unterschied, ob ich sage, ja, was sagt eigentlich einer, wenn er gut sagt und schlecht oder gut und böse? Oder ob ich sage, das muss ich definieren, damit ich in der Auseinandersetzung weiterkomme. Das sind zwei verschiedene Auskünfte. Nehme ich das Erste, ich will einfach die Sache erläutern, dann käme ich dazu gut und böse. Ist dann speziell, wenn dann einer weitergeht und sagt, was ist das Gute? Ja? Das ist wieder ein Fall wie vorhin, wie eingangs heute mit dem Thema die Wahrheit. Ja, gut und böse ist, lernt man bei Hegel, wenn man es wissen will, das ist das Urteil des Begriffs, oder das ist das Prädikat im Urteil des Begriffs, soll heißen. Es ist die Beurteilung einer Sache danach, ob sie mit dem, was ihre Bestimmung ist, übereinstimmt. Ja, was ist ein schlechtes Bier? Schlechtes Bier ist ein Bier, das nicht ist, wie Bier sein soll. Was ist ein schlechtes Auto? Was ist ein gutes Auto? Und so weiter und so weiter. Insofern gibt dem Wort gut einen Inhalt. Von vornherein ein Missverständnis dessen, was man sagt mit gut. Mit gut sagt man, dieses Exemplar stimmt mit dem überein, worum es bei ihm geht. Und mit schlecht sagt man das Gegenteil. Aber man sagt über das kein anderes Prädikat als das Verhältnis des Exemplars zu seiner Bestimmung. So, Wenn ich das mal sage und verstanden habe, dann kann ich nie mehr in die Falle geraten zu sagen, und was ist das Gute? Übrigens wunderbar bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik. 3 Sätze lang. Das Gute gibt es doch gar nicht. Das für den einen ist, was weiß ich, der Wein gut, für den anderen ist das Bett gut und so weiter und so weiter. Und irgendwann hört er dann doch auf und sagt, aber das Gute ist ein Problem. Weil man könnte doch dann auch sagen, ja, dann ist das Gute eine dumme Idee. Nein, dann ist es ein Problem. Wir haben keine definitive Fassung für das Gute. Da merkt man das. Was?
Geschmackssache ist. Nur bei Essen.
Ja, das hängt übrigens sehr davon ab. Bei Sachen, wo es um Geschmack geht, ist es Geschmackssache. Bei Sachen, wo es um Zweckmäßigkeit geht, ist es ein Verhältnis zum Zweck.
Zwischen gut und schlecht.
Ja, das ist halt, gilt halt beim Essen.
Essen hast du vom
ja, aber beim Auto kannst du schon immer so ganz Geschmackssache sagen. Ein Auto, das, wo der dritte Gang nicht mehr reingeht, ist ein schlechtes Auto und nichts. Das ist keine Geschmackssache. Ich möchte noch an einen Punkt zurückkommen. Also wenn es okay ist, ja, weil klar, das alles wirklich fertig klären wird schlecht gehen. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, der, ich meine, ein großes Gewicht und für Leute hat, die gerade sagen, Philosophie ist doch kritisch gemeint und gerade um der Kritik willen brauchen wir philosophische Gedanken. Da ist noch ein Beitrag, der eben in den Bereich der Ethik gehört. Und da möchte ich nochmal das Horkheimer Zitat hernehmen. Und zwar als Beleg oder als Stoff für den Gedanken. Das ist auch weit, also auch durchaus, ob weit will ich jetzt mich nicht drum streiten, aber es gibt es durchaus in der Philosophie, dass natürlich Ethiker auch sagen, es kommt uns nicht aufs Handeln des Einzelnen an, ob der mit den Regeln konform ist oder nicht. Es kommt uns darauf an, ob die Gesellschaft gut ist, ob die Gesellschaft moralisch ist, ob die Gesellschaft vertretbar organisiert ist. Und dazu, und das ist jetzt die These, die diese kritischen Sozialphilosophen vertreten, und dazu brauchen wir ethische Maßstäbe, um beurteilen zu können, ob die gegebene Gesellschaft überhaupt schlecht oder nicht schlecht ist. Wir brauchen Moral, um die Gesellschaft beurteilen und kritisieren zu können. Und dann lese ich jetzt erstmal vor und dann reden wir ein bisschen über das Zitat. Es gibt, sagt Horkheimer da, in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Das ist übrigens auch so ein ähnlicher Fall wie das Gute. Ein vernünftiges Ziel an sich. Ja, Ziele haben immer einen bestimmten Inhalt. Das Ziel an sich, was soll denn das sein? Da die Zwecke nicht mehr im Licht der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen, dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also man merkt hier, der sagt, wir brauchen ethische Maximen, wir brauchen, wie sagt er, von der Vernunft bestimmte Ziele des Gemeinwesens, von uns allen, der Allgemeinheit. Es braucht vernünftig bestimmte Ziele von allen, um entscheiden zu können, ob eine gegebene Gesellschaft überhaupt in Ordnung geht oder nicht. Und da merkt man schon, der lässt eines nicht gelten, und das wird jetzt unten dann ganz deutlich, der lässt eines nicht gelten, dass nämlich die Menschen die erkannte Sache an ihrem Interesse messen. Dass sie sagen, okay, solange ich nicht kapiert habe, was das Funktionsprinzip ist, solange ich noch nicht kapiert habe, wie der Laden läuft, kann ich immer noch sagen, ich war ungerecht behandelt, es ist eigentlich besser gemeint, als es wirklich rauskommt. Kann ich auch sagen, vielleicht habe ja bloß ich Pech und andere haben Glück. Kann ich auch sagen, vielleicht wird es morgen besser als heute. Solange ich es nicht verstanden habe, wie eine Gesellschaft funktioniert, bin ich immer dumm, wenn ich quasi irgendeinen zufälligen Zustand an meinem Interesse messe. Ich mache immer gerne ein Beispiel, damit es schön klar wird. Es ist zum Beispiel eine große Dummheit, wenn Menschen, Generation meiner Eltern waren solche, im Zweiten Weltkrieg waren und gesagt haben, naja, immerhin, man hat mal die Welt gesehen. Da verknüpft jemand einen persönlichen Vorteil mit einer Sache. Für ihn mag es ja den sogar gehabt haben. Aber er erwischt so gar kein Eckchen der Objektivität dieser Sache. Er beurteilt nicht die erkannte Sache, sondern vollkommen unerkannt knüpft er irgendein Interesse dran. Das kann man positiv und negativ machen. Und solche Urteile sind dumm. Aber es ist sehr vernünftig, die erkannte Sache am Interesse zu messen. Und da kommt jetzt Horkheimer rein und sagt, das reicht ihm gar nicht. Er formuliert eigentlich einen totalen Widerspruch. Ist die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht. Der Witz ist, mit Diktatur hat er eigentlich schon alles gesagt. Natürlich ist die was Schlechtes. Das Urteil ist fertig. Ein System, wie grausam und despotisch es auch sein mag. Der sagt, grausam und despotisch ist es, aber ob man es schlecht finden soll, ist eine andere Frage. Das ist absurd. Man kennt auch das, im Kapitalismus wird gestritten um die Frage, ob Ausbeutung herrscht. Aber es gibt niemanden, der sagt, na, Ausbeutung herrscht schon, aber es könnte doch eine gute Sache sein. Das gibt es nicht. Das kommt nicht vor. Also die Frage, jetzt gesagt haben wir, was los ist, aber jetzt bräuchte man einen Bewertungsmaßstab, damit wir es bewerten können, ist vollkommener Unsinn. Die Bewertung liegt in der Erkenntnis der Sache schon drin. Weil das Messen am Interesse, wenn die Sache erstmal erkannt ist, die braucht man überhaupt nicht mehr extra quasi anmahnen. Das passiert ganz von selber. Und jetzt wird er geständig im letzten Satz. Im letzten Satz sagt er, also ohne philosophische Grundlage der Demokratie ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Was verlangt er eigentlich? Der sagt, er findet Diktatur erst dann verurteilt, wenn sie auch solche schlecht finden, die ihre Nutznießer sind. Der sagt ganz eindeutig, naja, dass quasi die Unterdrückten das nicht mögen, das wundert mich nicht, aber was heißt das schon? Der sagt, aber damit ist doch das Urteil über die Ordnung gar nicht gesprochen. Die nichts davon haben, dass die dagegen sind, ist kein Wunder, das ist leicht. Aber den Diktator davon überzeugen, dass Diktatur schlecht ist. Und erst dann hält er die Sache für verurteilt. Nur wenn wir Maximen haben, nach denen auch der Diktator die Diktatur ablehnt, nur dann findet er Diktatur echt abgelehnt, also echt verurteilt. Und da merkt man, so ein Autor, wie radikal er auch immer tönt, lässt das Interesse der Opfer einer Gesellschaft als das Argument gegen sie nicht gelten, sondern er verlangt, dass dieses Interesse sich auf die Höhe des Gemeinwohls begibt. Oder dass dieses Interesse, die Prüfung, ist es denn Gemeininteresse, so radikal hinter sich bringt, dass auch der Diktator sagen muss, ja stimmt, das Gemeininteresse spricht eigentlich gegen meine Ordnung. Also da merkt man, dass die Forderung nach Rechtfertigung schon wirklich eine ausgesprochene Zurückweisung von Interessen ist.
Das heißt doch Kritik, also das ist doch die Forderung von ihm oder die Sehnsucht, die liegt doch darin, man bräuchte einen Maßstab, einen allgemeinen höheren Maßstab, unter dem überhaupt die Sache abzulehnen bzw. zu kritisieren ist.
Ja.
Man braucht einen Maßstab, der, weil er allgemein gültig ist, für jeden gilt, auch für den Diktator, also auch für den Nutzen dieser.
Ja.
Also das ist quasi die Sehnsucht. Kritik braucht diesen höheren allgemeinen Maßstab. Und das steht polemisch gegen die Frage,
was habe ich dafür?
Wie verhält sich die Sache eigentlich zu meinem Interesse?
Richtig.
Weil gesagt wird, ja, dass du den Schaden davon hast als Untertan,
Das bestreite ich dir noch nicht mal, sondern das ist ja wohl eh klar. Aber als Einwand gilt es nicht.
Gilt es erst, wenn es sich als,
ja, erst wenn man sich davon
als Gemeininteresse ausdrücken kann. Ja,
ja, also erst, ja, wenn man sich, ja, von dem Gesichtspunkt, ja, von dem Maßstab, was ich eigentlich habe, ja, verabschiedet hat,
ja. Ja.
Erst dann ist die Kritik überhaupt, ja, eine, die berechtigt ist.
Ja. An der Stelle noch ein, ja.
Der Marx in der deutschen Ideologie spricht von bewusstem Sein. Was hat gemeint?
Es gehört wirklich ganz woanders hin. Das gehört bei ihm dazu, dass er davon redet, das Bewusstsein ist das bewusste Sein, ist der Satz. Ja? Das Bewusstsein ist das bewusste Sein. Und da will er sagen, in dem, was an Bewusstsein existiert, verarbeiten die Leute die Wirklichkeit und die Erfahrung, in der sie stehen.
Ja, aber der sagt genau, betont, bewusste Sein.
Ja.
Ja. Also das bedeutet, man muss diese Sein bewusst zu werden. Das habe ich so verstanden. Und was ist das Sein? Was hat gemeint?
Wie es um einen steht. Einfach die Wirklichkeit, in der man steht.
Ja, da muss man bewusst zu werden.
Ja. Aber lassen wir das ist wirklich eine andere Baustelle. Ich möchte einen Schluss noch ziehen aus dem bisherigen und damit wäre ich dann eigentlich auch fertig. Unter den Sozialphilosophen, und das sind eigentlich alles Ethiker, die ethische Gesichtspunkte auf die Gesellschaft beziehen. Unter den Sozialphilosophen ist die Gleichung von Rechtfertigen und Erklären, und das ist praktisch nochmal ein Beweis für meine Generalthese da ist die Gleichung dermaßen fertig von Rechtfertigen und Erklären, dass bei ihnen das Wort Kritik auch damit zusammenfällt, dass sie was nicht rechtfertigen können. Kritisieren heißt, etwas nicht rechtfertigen können, eine Rechtfertigung suchen, aber keine finden. Kritisieren ist etwas messen an dem Maßstab, unter dem es gerechtfertigt sein könnte, aber dann eben das nicht gelingt. Umgekehrt, erklären ist für sie so sehr rechtfertigen, dass sie, was sie nicht rechtfertigen können, auch nicht zu erklären erlauben. Die Trennung, das Erklären, dass man sich was klar macht, wie läuft was, dass sich was erklären einfach was ganz anderes ist als rechtfertigen, das ist denen so unbekannt, dass sie sagen, was ich echt nicht rechtfertigen kann, das darf ich auch nicht erklären können. Das Auschwitz ist das schönste Beispiel in der Republik. Wer Auschwitz erklärt, quasi, so denken die, gibt ihm den Anstrich der Rationalität. Ja, kann man nicht einen Wahnsinn auch erklären? Kann man nicht einen Krieg erklären, ohne dass man gleich für ihn ist? Kann man nicht Ausbeutung und wie sie funktioniert erklären, ohne dass man sie billigt? Eigentlich ist dieser Grundgedanke, erklären ist rechtfertigen, wird in der Umkehrung geständig. Was ich nicht rechtfertigen kann, darf ich nicht erklären können. Also das ist noch wie ein Prüfstein darauf, wie sehr diese Gleichung, wie sehr das Denken und Rechtfertigen ist ein und dasselbe, in diesem Fach verankert ist. So, also mir ist okay, aber ich, ja, wenn es Interessen gibt und wenn jemand jetzt noch Argumente sagen will, oder wenn wir, jetzt habe ich auch nichts gegen die Ausweitung, weil ich meins erstmal gesagt habe. Also ich will es nicht abbrechen, aber ich sage von mir aus, kann man hier einen Punkt machen. Was darf ich hoffen, das kann jeder selber lesen. Ist ja auch schon einiges drüber gesagt worden in dem Verlauf des Abends.
Also der Punkt mit der Moral, der von dem diskutiert wurde, ich fand den sehr schwierig nachzuvollziehen. Vielleicht könnte man den nochmal wiederholen.
Wiederholen ist immer schwierig, weil es eigentlich die Aufforderung ist, sag alles nochmal. Wenn es einen Weg gibt, das abzukürzen, ich habe zwei Ebenen zu unterscheiden gehabt bei dem Thema. Nämlich, worauf bezieht sich die Moralphilosophie eigentlich? Auf eine wirkliche Praxis in der Gesellschaft. Und die ist erstmal zu unterscheiden von dem, wie die Philosophie sich darauf stürzt. Die Praxis in der Gesellschaft ist die, das was ich in der Zusammenfassung dann war, eigentlich die Praxis einer riesigen Heuchelei. Nämlich, wir leben in einer Gesellschaft von gegensätzlichen Privatinteressen. Die Menschen verfolgen ihren Erfolg, ihren Vorteil, ihren Nutzen gegen andere. Steckt in jedem Kauf und Verkauf drin. Der Käufer möchte möglichst wenig bezahlen, der Verkäufer möchte möglichst viel kassieren. Der Nutzen des einen wird gemehrt durch Schmälerung des Nutzens oder durch den Schaden des anderen. In der Gesellschaft gehört es gleichzeitig dazu, dass jeder sich an die Grenzen des Rechts, an die Schranke des Eigentums des anderen hält. Im Sinn von, du darfst dem anderen nichts wegnehmen, was dem gehört, ohne sein Willen. So, deswegen kriegt der Wille der bürgerlichen Menschen was Doppeltes. Einerseits haben sie alle ihre Privatinteressen, die gegen andere gerichtet sind. Sie verfolgen, und sie sind auch gezwungen dazu, sie verfolgen ihren Nutzen im Wege der Konkurrenz. Andererseits sind sie als Staatsbürger, welche, die finden es richtig, dass ihnen selber Schranken auferlegt werden. Sie billigen, dass sie sich an Regeln halten müssen, sie billigen, dass sie nicht nur an sich selber denken dürfen, sondern auch an andere denken müssen. Wie verhalten sich die beiden total gegensätzlichen Standpunkte? Es gibt einen doppelten Willen jetzt. Der eine Wille ist der Wille zum Erfolg und Nutzen und der geht rücksichtslos über andere hinweg. Und er kann auch gar nicht anders, als dadurch, dass er den Nutzen anderer beschädigt, sich betätigen. Andererseits das Bewusstsein, wir sind eine Gesellschaft, wir haben ein gemeinsames Schicksal und jeder muss sich an seine Grenzen halten, sonst gibt es Unfrieden. Wie verhalten sich die beiden Seiten zueinander? Tatsächlich ist die erste Seite das Motiv der Handlungen. Deswegen macht man was, deswegen geht man arbeiten. Nicht, weil man sich an die Gesetze hält, geht man arbeiten, sondern weil man den Lohn will, der dabei rauskommt. Bei allem, was die Menschen, die Privatsubjekte in der Verfolgung ihrer Interessen tun, halten sie sich andererseits zugute, dass sie sich an die Regeln halten und dass sie immer auch Rücksicht auf die anderen üben. Jetzt kommt mein Urteil mit der Heuchelei. Tatsächlich geht es ihnen nicht um die Rücksicht, sondern es geht ihnen um ihren Nutzen. Die Rücksicht ist das, was jeder ganz billig zu dem, was er sowieso will, hinzuversichern kann. Jeder versichert, er habe schon auch an die anderen gedacht. Da waren meine Beispiele vorhin einschlägig. Jeder Unternehmer, der entlässt, sagt, er denkt an die Arbeitsplätze, die er erhält. Und so weiter und so weiter. So, diese Praxis der Heuchelei einer materiellen Konkurrenzgesellschaft, die ideell zu den materiellen Gegensätzen die ideelle Gemeinschaftlichkeit hinzusetzt. Zu diesem Heucheleiverhältnis tritt jetzt die Ethik, die Abteilung der Philosophie hinzu und wie stellt sie sich zu diesem ganzen Segment? Weder erforscht sie es und sagt, Wie geht's denn hier zu? Wie denken die Menschen, wenn sie moralisieren? Noch kritisiert sie die Grundlage, auf der dieses Zerwürfnis des Willens, dieser doppelte Wille überhaupt entsteht. Sie machen was ganz anderes. Sie stellen sich sofort hinter die Seite der ideellen Gemeinschaftlichkeit und beklagen bloß eins, es wird nicht genug ernst genommen. Und an der Stelle werden sie aktiv und sagen, wir liefern Argumente, wir liefern manchmal gar keine Argumente mehr, sondern Verfahren, Methoden der Mediation, die dafür sorgen sollen, dass das Interesse des jeweils anderen oder dass das Gemeinwohl bei der Verfolgung von lauter Privatinteressen nicht zu kurz kommt. Worum sie sich bemühen, ist, Argumente zu finden, die es sozusagen zwingend machen, dass man sich an die Moral auch hält und sie nicht nur versichert. Das ist die Idee. Dann haben sie das Problem. Sie müssen dem Publikum erläutern, warum es richtig ist, nicht an seinen Vorteil zu denken. Und an der Stelle war ich dann mit dem Argument, für sowas lässt sich sehr schlecht argumentieren. Warum ist es richtig, nicht an den eigenen Vorteil, nicht an den eigenen Nutzen zu denken? Da gibt es eigentlich kein Argument dafür. Wenn überhaupt, dann gibt es nur eine Stufenleiter von immer abstrakteren Fassungen davon. Die je abstraktere soll die Rechtfertigung der je konkreteren sein. Du sollst den anderen nicht schlagen, aber das, warum sollst du das nicht? Weil du den anderen überhaupt nicht schaden sollst. Warum sollst du das nicht? Ja, weil du an den anderen als ein Subjekt wie dich denken sollst. Ja, das sind immer bloß abstraktere Fassungen vom selben. Eigentlich wird auf die Weise gar nichts begründet, sondern das zu Begründende immer neu wiederholt. Und jetzt, wenn wir Lust haben und noch eine Komplizierung reinbauen, dann nehmen wir noch das Zitat das Zitat in der Mitte von dem B-Abschnitt mit rein. Da sagt Spähmann, Robert Spähmann war ein Philosoph in München gewesen, da sagt er, Argumente können überhaupt nur funktionalistisch sein, lassen wir das alles weg. Also das Argumentieren in der Ethik führt ganz schnell an die Grenzen von Einsichten, an den Rand von Einsichten, die nicht mehr begründet werden können. Alles abgekürzt von mir jetzt. Und jetzt kommt was, wofür er plädiert. Ein dem Wesen des Menschen gemäßer Funktionalismus kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik der dreifachen Ehrfurcht vor dem, was über uns, was unseresgleichen und was unter uns ist, auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten aufs Ganze und auf die Länge gesehen für den Menschen das Beste ist. Interessant ist mir dieser letzte Satz. Wofür plädiert er? Das war die Sache vorher. Er plädiert für eine Ethik der Ehrfurcht. Also Respekt, keine Übergriffe für das, was über uns ist, irgend so wie Gott oder das Schicksal oder die Welt, der wir alle Verantwortung schulden, was über uns ist, was uns gleichgestellt ist, ich, Mensch und Mitmensch, und was unter uns ist, die Kreatur. Vor all den dreien soll man Ehrfurcht haben. Also Ehrfurcht heißt jetzt richtig, nicht zum Mittel machen, sondern ein respektvolles, ein verehrendes Verhältnis einnehmen. Das ist die Forderung. Ja? Ist jetzt gar nicht so wichtig, kommt bloß darauf an, dass die Bedeutung der Sätze klar ist. Und dann sagt er, und aufs Ganze gesehen ist es auch saunützlich. Und das war mir jetzt interessant. Die Ethik, deren Wesen es ist, Argumente zu liefern, warum man auf den Nutzen nicht schauen soll. Es ist ihr Grundprinzip, achte nicht auf den Vorteil, sondern denke an den anderen. Wenn sie dafür argumentieren will, wenn sie sagen will, und warum soll man das eigentlich? Ohne den Nutzen kommt sie nicht aus. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht ohne, weil man kann fürs Abstand nehmen vom Materialismus, kann man eigentlich nicht argumentieren. Jetzt argumentieren sie fürs Abstand nehmen vom Materialismus. Aber wie? Indem sie sagen, aufs Ganze gesehen fahrt ihr auf die Weise materialistisch auch am besten. Und wer Kants praktische Philosophie durchstudiert, der kommt auch drauf. Ohne das Versprechen und am Schluss nützt es am meisten, kommt auch der nicht aus. Also ein total oberdialektischer Gedanke, vom Nutzen Abstand zu nehmen, ist aufs Ganze gesehen noch die beste Weise für ihn zu sein. So, hat es jetzt noch ein wenig geholfen?
Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist in erster Hinsicht die Philosophie allgemein unwissenschaftlich, weil sie sich nicht mit der Welt beschäftigt, sondern über sie hinausdenkt. Und sie probiert irgendwelche Gründe für sie zu finden, also gute Gründe.
Weil sie nicht erklärendes, sondern rechtfertigendes Denken ist. Weil sie gute Gründe ist.
Ja. da wäre ich jetzt drauf gekommen. Also, und ja, die Moralphilosophie wäre dann halt ganz besonders rechtfertigen bzw. Parteiisch, weil sie sich eben auch eben keine Wissenschaft ist und sich die Sachen nicht anschaut, also nicht überlegt, was ist denn Moral, warum geht es hier überhaupt so zu in der Gesellschaft oder für was ist Moral gut oder so, sondern nur noch, okay, und wenn es Moral gibt, dann was wären dann quasi gute moralische Maximen?
Ja, ja, ja. Auch da hast du das Grundmuster wie hier. Alle Moralphilosophen fangen erstmal an mit, nein, wir lassen nicht einfach jede Vorschrift gelten. Die will geprüft sein. Also Gesetze eines Gesetzgebers oder moralische Maximen, sagen wir das Inzestverbot oder irgendwas. Erstmal kommt die Moralphilosophie und sagt, einfach gelten lassen wir die nicht. Da fragen wir schon, wie vernünftig die sind. Und dann sagen sie, so, jetzt brauchen wir eine Rechtfertigung für die Normen. Und dann kommt das Problem auf, von dem ich vorher geredet habe, das geht irgendwie nicht gut und was anders, als dass man dasselbe abstrakter wiederholt, bringt man nicht zustande. Aber das kommt halt daraus, dass sie die rechtfertigen wollen. Also der negative Standpunkt, wir sind kritisch, wir lassen uns nicht irgendwas vorgeben, bei Kant richtig ausdrücklich, wir gehorchen doch keinen Gesetzen, die wir nicht eingesehen haben. Nur Maximen, Forderungen an mich, die ich einsehe, die billige ich und an die halte ich mich. Insofern hat es immer den Ton, ich bin selbst der Richter. Aber wodurch? Indem ich bei der Moral, bei den moralischen Maximen nach ihrer Rechtfertigung frage, also nach dem guten Grund für sie, und ja, mich hinter sie stelle, wenn ich den akzeptiere, wenn ich den finde.
Ich weiß nicht, ob ich den Schluss verstanden habe.
Was ich jetzt
kann ja auch nicht genau, also genau festmachen, was da jetzt unverständlich war. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich hab dich vorhin, vielleicht habe ich das auch in den falschen Hals bekommen, ich habe dich vorhin so verstanden. Also die Philosophie ist, hast du klar gemacht an diesem, an der Erkenntnistheorie, ist Denken im Geiste der Rechtfertigung. Jetzt der Zusammenhang zu dem Punkt mit der Moralphilosophie. Das habe ich so verstanden. Die Moralphilosophie versucht doch, die Moral, die es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft, die nimmt die quasi zu ihrem Gegenstand und versucht, die Moral mit ihren Tugenden und Prinzipien auf solide Füße zu stellen. Woran arbeitet sie sich jetzt ab? Da kamen doch die Ausführungen zu, was ist Moral überhaupt? Woran arbeitet sich also die Philosophie als Wissenschaft, wenn sie sich die Moral vornimmt als Gebiet, woran arbeitet sie sich ab? An dem Verhältnis, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Interessen, die antagonistisch sind und gegeneinander verfolgt werden, nie ohne die Heuchelei auskommen, dass man dazu, zu dem, wenn man seinen Nutzen verfolgt gegen die anderen, immer noch zu sagen weiß, warum man letzten Endes gerade einem höheren allgemeinen Gesichtspunkt Rechnung trägt und deswegen Respekt einfordern kann für den Schaden, den man verursacht bei dem anderen. Das ist doch die, so habe ich diese Fassung verstanden, darum, das ist überhaupt Moral, also darum geht es überhaupt. Dieses, was als Heuchelei gekennzeichnet. Jetzt kommt die Philosophie und bezieht sich auf diese Praxis. Also nicht etwa so, dass sie das erklärt und sagt, was ist denn da los? In welchem Verhältnis steht denn da Legitimationsanspruch, also Rechtfertigung von Interessen zu den Interessen, wie sie tatsächlich sind? Warum sind die eigentlich gegensätzlich oder irgend sowas? Sondern die Philosophie guckt auf dieses Verhältnis und sagt, ja, die Praxis der Rechtfertigung, um die muss man sich verdient machen, da muss man Gesichtspunkte finden, wie man die quasi als ein sicheres Feld betreibt. Also ja, muss man sich fragen,
möchte sich fragen, Sicherheit
wie kann man die Tugenden vernünftig begründen?
Ja.
Und dann ist man in dem Widerspruch, dass das, ja, wie das halt geht.
Ich möchte Sicherheit und Verbindlichkeit im moralischen Handeln stiften, indem sie sich um die Rechtfertigung von Normen bemüht. Ich weiß nicht, ob ich das als Praxis klar ist. In einem philosophischen Proseminar, wo es um Ethik geht oder um praktische Fragen, da gibt es Geschichten, die gehen einfach, drei Leute sind auf einem Floß und haben schon 17 Tage nichts zu essen gekriegt. Wenn sie einschlachten würden, könnten 5 überleben, also 3, also sagen wir, sagen wir, 4 sind auf dem Floß, einer muss geschlachtet werden. Oder andernfalls sterben alle 4. So, und dann kriegst du vorgelegt, und was ist jetzt das Richtige? Und man merkt, die Geschichte hat darin ihre Überzeugungskraft, dass sie von vornherein eine rein moralische Frage vorlegt. Also die Frage, soll man jetzt moralisch handeln oder nicht, die gibt es gleich gar nicht, weil das ist von vornherein klar. Es geht darum, Verantwortung zu üben, und es ist klar, Verantwortung, die allen Seiten gerecht wird, ist unmöglich. So, jetzt hat man ein moralisches Dilemma, und dann mehr als, das ist aber ein scheiß Dilemma, kommt da nie raus. Muss auch gar nicht, weil man hat einfach die Beteiligten darauf verpflichtet, ja, es geht doch jetzt um moralisches Handeln, oder? Mehr Lehre steckt in dem Ding nicht drin, aber solche Experimente sind zum Beispiel beliebt als Einstiegsargumente zum Thema, ja, da müssen wir uns doch um Maximen bemühen. Also zum Beispiel, da hast du den wunderbaren Gegensatz, der Utilitarismus, der würde sagen, das größte Glück der größten Zahl. Da wäre also das Schlachten des einen gar nicht so unvernünftig, weil ja immerhin 3 überleben. Der andere, der sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, jeder Mensch ist absoluter Wert in sich, der würde sagen, sterben wir lieber alle 4. Naja, dann hast du halt das Problem. 2 edle Werte, und wie gehen sie miteinander auf? Aber jetzt, ich glaube, ja, bitte.
Ja, ich würde sagen, ich muss noch dran rumdenken, insofern ist sie doch auch die Überhöhung und nimmt was ernst, was in der Gesellschaft als sowas gar nicht gilt.
Ja.
Weil in dem Beispiel sieht man ja schon an, das ist was vollkommen Außergesellschaftliches.
Ja.
Das, was eigentlich hier in der Moral Thema ist ja, wie kann man seine gegensätzlichen Interessen in ein höheres, in ein respektables Licht rücken. Das betreibt jeder. So. Die Philosophie macht daraus eine vollkommen getrennte, ja, zustimmenswerte Wissenschaft, Tätigkeit, wie auch immer, Rechtfertigungsdenkweise, die sich dann auf die Moral bezieht und sagt, ja, Moral, naja, das ist von den Faden auch gesagt.
Weißt du, deinen Satz kann man ganz schnell fertig machen mit: Die Philosophie bezieht sich in der Weise darauf, dass sie sagt, damit machen wir mal ernst. Das Rechtfertigen wollen wir konsequent machen. So, jetzt würde ich aber sagen, es wird furchtbar heiß langsam in dem Raum, und es ist jetzt auch langsam 3 Stunden. Das Interesse ist lang strapaziert worden, das muss auch mal gut sein.